Ich begrüße als Redner Herrn Rechtsanwalt Jürgen Rieger aus Hamburg.
Liebe Kameraden und Kameradinnen, deutsche Männer und Frauen, wir Deutsche haben oftmals die Politik mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand gemacht. Und das hat uns in der Geschichte sehr geschadet. Wir waren oftmals zu sehr mit dem Gefühl dabei und haben unseren Kopf zu wenig angestrengt, haben zu wenig Überlegungen angestellt. Das müssen wir aber, weil wir als Deutsche in der Mittellage Europas liegen. Wir sind umrundet von Staaten, die früher in der Vergangenheit alle schon mal auf uns eingewirkt haben, sei es Dänemark, sei es Schweden, etwas länger her, heute ist die Gefahr nicht so groß, England, Frankreich im Westen, Polen, die Tschechei im Osten. Alle diese Länder haben immer auf deutsches Territorium Zugriff genommen, haben versucht, unser Territorium zu spalten, Teile abzutrennen und sich selbst einzuverleiben. Und deswegen ist die außenpolitische Lage Deutschlands und die Überlegungen dazu eine der ganz zentralen. Wir selbst denken immer nur daran, wie können wir hier bei uns im Inneren die Verhältnisse ändern? Und das ist sicherlich wichtig. Wir haben das heute gehört, wir stehen vor Riesenproblemen der Überfremdung Deutschlands. Wir stehen vor weiteren Problemen der Verschuldung Deutschlands, der Verarmung Deutschlands, der Kriminalisierung Deutschlands. Alles das sind riesige Probleme im Inneren. Und dort konzentrieren sich oftmals die Nationalen und sagen, da müssen wir etwas lösen, wir müssen dies und jenes machen. Aber was ist, wenn wir jetzt einmal in Deutschland die Möglichkeit haben, in unserem Sinne zu gestalten? Was passiert dann? Dass das sehr rasch passieren kann, dass wir hier bei uns in Deutschland Einfluss haben können, das sieht man daran, dass 1928 die NSDAP 2,8% hatte und 5 Jahre später war Adolf Hitler Kanzler. Dazwischen lag die Weltwirtschaftskrise und ich will das den einen, unseren Gegnern sagen, sie sollen sich nicht zu sicher fühlen. Der Wind dreht sich, er wird sich auch wieder drehen und er dreht sich manchmal sehr schnell und dann weht ihnen plötzlich ein Sturm ins Gesicht, den sie vorher nicht gedacht haben. Und den anderen, den Verzagenden in unseren Reihen will ich sagen, es war schon einmal möglich, aus einer 2,8%-Partei die größte und stärkste Partei Deutschlands zu machen. Und das wird auch wieder möglich sein, vorausgesetzt, verschiedene Dinge passen. Erstes, unbedingter Einsatz, Pflichterfüllung, Einsatz für das Ganze, das deutsche Volk muss im Mittelpunkt stehen. Zweitens, es muss eine Wirtschaftskrise großen Umfanges erfolgen. So war es auch damals, 1928 waren noch die sogenannten goldenen 20er Jahre, die oftmals nur Verschieber, korrupte Figuren wie Barmat, Kutiska und ähnliche, die meistens aus Galizien zugewandert waren, die goldenen Jahre waren, aber für das große Volk waren es nicht die goldenen Jahre, aber man hatte Beschäftigung. Und dann der schwarze Freitag an den Börsen in New York 1929 und dann Bankenzusammenbrüche, Firmenzusammenbrüche in Deutschland, weltweit mit dem Erfolg, dass wir dann Millionen und Abermillionen von Arbeitslosen bekamen. Und das führte dann dazu, dass natürlich die radikalen Ränder erstarkten, die Kommunisten auf der einen Seite, die Nationalsozialisten auf der anderen Seite. Das kann genauso gut wieder passieren, wenn man meint, das sei heute nicht möglich. Heute hätte man alles im Griff, es ist heute viel schneller möglich. Wir haben die Immobilienblase in den USA, wo also die Grundstücke in einer Art und Weise überbewertet worden sind, dass es unglaublich ist. Und die Amerikaner sind das am meisten verschuldete Volk der Welt. Die leihen alle auf Pump in der Hoffnung, dass ihr kleines Häuschen, das sie dann also beleihen, im nächsten Jahr wieder was wert sein wird und ihre Aktien wieder etwas mehr wert sein werden und, und. Wenn die Blase einmal platzt und wenn sie dann nicht mehr das Geld haben und wenn sie dann ihre Aktien verkaufen müssen, von denen sie auch leben, es gibt viel größeren Aktienbesitz in Amerika als hier bei uns, dann fallen die Aktienkurse und dann reißt das alles mit hinein. Wenn Amerika einmal kollabiert, dann kollabiert die Weltwirtschaft. Und wenn die Weltwirtschaft kollabiert, dann haben wir noch sehr viel mehr Arbeitslose, als wir sie jetzt haben, und zwar nicht nur in Deutschland, wir haben sie dann weltweit. Und das bedeutet, dass wiederum Voraussetzungen dafür da sind, dass die Deutschen sich Gedanken machen. Gedanken machen über einen Neuanfang in unserem Staat, Gedanken machen darüber, was ist falsch gemacht worden von den Systemparteien. Aber das ist nur das kleinste Problem, ich sage es mal, an die Macht zu kommen. Das größte Problem ist, wie verhindern wir, dass wir mit Krieg überzogen werden? Das ist nämlich das allergrößte Problem. In dem Moment, wo hier eine nationale Bewegung erstarkt, in dem Moment, wo Deutschland seine eigenen Interessen wieder wahrnimmt, in dem Moment werden die Globalisierungskräfte, die Kräfte, die letztlich eine Weltherrschaft errichten wollen, mit dem Zentrum New York oder Jerusalem oder wo auch immer, diese Kräfte werden dann auf den Plan gerufen. Und diese Kräfte werden natürlich alles versuchen, diese gerade noch in statu nascendi, also im Keim bestehende nationale Bewegung, dieses nationale Deutschland, möglichst rasch platt zu machen, dafür zu sorgen, dass es nicht so stark wird wie Deutschland von 1933 bis 1939 in den 6 Jahren. Und deswegen ist diese außenpolitische Frage, der wir uns jetzt zuwidmen wollen, die wir uns zuwenden wollen, eine sehr bedeutende für uns, weil ohne eine vernünftige Vorbereitung können wir es uns schenken, hier überhaupt einen Machtwechsel in Deutschland anstreben zu wollen. Wenn das nicht außenpolitisch vorbereitet wird, wenn wir uns nicht außenpolitisch Gedanken machen, was ist am Tag X, wo haben wir jemanden, wo können wir uns verbünden, wo haben wir Menschen in anderen Völkern, die zu uns stehen, dann können wir es restlos vergessen, auch hier nur die Sache zu kommen. Es würden die Amis marschieren, es würde alles platt gemacht werden, die Franzosen vielleicht auch, die Briten vielleicht auch. Ich werde das nochmal darlegen, wie da die Sachen sind. Alles platt machen mit irgendwelchen Gründen. Interventionsgründe haben die Amerikaner ja immer noch gefunden. Das heißt also, wir müssen uns Gedanken machen über die Außenpolitik. Selbst wenn das uns vielleicht weit weg liegt und selbst wenn wir sagen, das ist eigentlich nicht das Brennende ist Hartz IV und das Brennende ist die zunehmende Kriminalität und das Brennende ist, dass immer mehr Ausländer hier reinkommen. Das ist alles wichtig, das ist alles bedeutsam, aber jeglicher Kampf zu einer Verbesserung der Zustände hier im Inneren muss scheitern in dem Moment, wo wir größeren Erfolg haben, wenn wir nicht außenpolitisch parallel dazu Strukturen aufbauen, uns parallel dazu Gedanken machen, mit wem können wir zusammenarbeiten, mit wem nicht. Und dann gucken wir einmal in die Runde. Zunächst natürlich die unmittelbaren Nachbarländer. Und da ist es so, dass es seit 1945 eine erhebliche Verstärkung der Beziehungen zu Frankreich gegeben hat. Es hat Jugendaustausch gegeben. Es gibt eine deutsch-französische Brigade sogar. Das heißt, es ist sehr viel getan worden, um jetzt in Deutschland und auch in Frankreich Vorurteile voreinander abzubauen. Und das ist erfreulich und das begrüße ich auch. Aber, und da kommt das große Aber, das alles ist etwas, was letztendlich, das muss man mal ganz klar sagen, Rückhalt auch in einigen Teilen des französischen Volkes hat, was aber nichts daran ändert, dass die französische Politik über 1000 Jahre eine sehr große Konstante gehabt hat. Und de Gaulle hat es gesagt, de Gaulle, der als großer deutschen Freund ja gefeiert wurde. Ich war noch dabei, als er seinen Besuch in Deutschland gemacht hat. Überall standen die deutschen Spalier und haben also gewinkt und geklatscht und so weiter, weil er gesagt hat, wir seien eine große Nation und das von einem anderen zu hören, ist natürlich nett. Aber es ist de Gaulle gewesen, der gesagt hat, es ist gute französische Politik seit 1000 Jahren gewesen, Deutschland geteilt zu halten. Und als 1989 die DDR zusammenbrach, floh der französische Ministerpräsident Höchst selbst nach Ost-Berlin, um denen 2 Milliarden anzubieten dafür, wenn sie denn noch um Himmels Willen bitte ihren Staat erhalten wollten. Ja, also Frankreich sei auch bereit, da nochmal Geld reinzuschießen in diese marode Kiste, damit um Himmels Willen zwei Deutschland bestehen bleiben. Eine Freundschaft sieht eigentlich etwas anders aus. Und auch ein Verteidigungskonzept eines Erbfreundes, wie gesagt, wir hatten vorher die Erbfeindschaft, jetzt wird von Erbfreundschaft geredet, auch das Verteidigungskonzept sieht nach wie vor immer noch so aus. Es ist immer noch nicht geändert. Zu Sowjetunionszeiten war es so. Wenn die Sowjetunion, wenn der Warschauer Pakt einmarschiert in die Bundesrepublik, passiert als erste Maßnahme der französischen Force de Frappe, dass das gesamte Rheindelta mit Atombomben zugepflastert wird, damit den Russen der Übergang über den Rhein nach Frankreich verhindert wird. Schöne Freunde, die mir also Atombomben auf den Hals schmeißen. Ich muss sagen, den Leuten, die dann da im atomaren Feuer versengen, denen wird es ziemlich egal sein, ob das jetzt befreundete oder befeindete Atombomben sind. Und es wird ihnen ziemlich egal sein, dass dadurch Frankreich vielleicht gerettet wird. Sie selbst jedenfalls haben erstmal den Schaden. Und eine solche Geschichte, wenn wir gesagt hätten, auf Polen schmeißen wir die Atombomben, dann hätte man ja sagen können, das ist also noch eine Sache, aber das, wie gesagt, war nicht die Konzeption. Nicht die Bereitstellungsräume im Osten sollten getroffen werden, sondern es sollte die Rheinebene atomar verseucht werden. Wir können das im Elsass sehen, wo der Deutschunterricht ganz massiv behindert worden ist, mit den Kindergärten, mit allem. Wir selbst haben immer sehr viel für Verständigung getan, aber es hat dort eine systematische Entdeutschung stattgefunden. Nicht erst seit 1919, sondern eben also auch nach dem Zweiten Weltkrieg ganz genauso, sodass dort heute kaum noch jemand Deutsch spricht, weil es ganz systematisch bekämpft wird. Und wir können uns jetzt also bis in die jüngste Gegenwart gehen, wenn wir uns die Dinge um Airbus ansehen und um die Frage, dass also zunehmend mehr Arbeitsplätze nach Frankreich gezogen werden und gerade die hochspezialisierten Sachen dort gemacht werden. Und dann, ich komme ja aus Hamburg, und dann in Hamburg, also das Hamburger Airbus-Werk, nicht die letzte Variante der Programme bekommen hat, sodass das, was die dann da gebaut haben, gar nicht zu dem passte, was man dort in Toulouse gebaut hat. Und dann wird gesagt, ja, dann müssen wir das jetzt alles konzentrieren hier. Ich sage jetzt mal, mit der Datenautobahn oder mit den Fliegern, die tagtäglich immer aus Toulouse nach Hamburg kommen, da hätte man ja das, die modernste Version des Programms mal hinschicken können. Hat man aber nicht gemacht. Nur um dann sagen zu können, es klappt alles nicht mit dieser Zusammenarbeit, wir müssen jetzt die ganze Forschung und Entwicklung in Frankreich konzentrieren. Die, wenn wir sehen, Höchst merkt, alles Dinge, die deutsche Pharmaindustrie, das geht erst in Avensis, dann ging es in Sanofi, jetzt ist es also ein rein französischer Konzern gewesen. Ganz systematische Politik, die Frankreich macht, auf Kosten Deutschlands in der Industriepolitik. Also von europäischem Geist oder gar weiterhin die italienische Flotte im Mittelmeer, das ist ein einziger Witz gewesen, als wir beispielsweise Kreta besetzt haben, da ist also die ganze zweite Staffel, die ganzen Gebirgsjäger, die rübergebracht werden sollten, weil es in Malemis und in anderen Flugplätzen so schwierig war, die ist begleitet worden von einem einzigen Torpedoboot der Italiener. Die hatten Schlachtschiffe, die hatten Kreuzer, die hatten sonst was und die gesamte Flotte ist versenkt worden durch einen Kreuzer und ein paar Zerstörer. Also sie hätten, wenn sie das unterstützen wollen, hätten sie es machen können, aber ihre kostbaren Schiffe, die mussten ja im Hafen bleiben, die durften also nicht aufs Spiel gesetzt werden. Dann hätten wir Malta erobern müssen, ganz klar, wenn wir schon in Nordafrika Krieg führen wollten, hätten wir Malta erobern müssen. Und da hat Mussolini gesagt, das will ich nun aber machen. Ihr habt Kreta gemacht, Malta erobern wir. Naja, wir wissen, ist Malta erobert worden? Nein, Malta ist nicht erobert worden. Und dazu kam der gesamte Verrat, jeder Geleitzug, der rüberging nach Nordafrika, der ist von der italienischen Marineführung den Briten verraten worden. Die als Einzelfahrer gefahren sind, durchgekommen. Bei den anderen, da kamen dann die britischen Bombergeschwader aus Malta und da warteten schon britische U-Boote, um die abzuschießen. Also das zum Verbündeten Italien. Italien hat im Übrigen überhaupt keine Kampfkraft. Das ist also auch klar. Im Ersten Weltkrieg ist es schon so gewesen. Mein Opa hat am Isonzo gekämpft und er hat gesagt, das hätte er noch nicht erlebt. Es sei unmöglich gewesen, die Italiener zu treffen. Sie seien also wie die Hasen gerannt. Es sei nicht möglich gewesen. Es sei also wirklich nicht möglich gewesen. Also sie seien zu schnell gewesen. Das ist also halt der Punkt. Wir können Italien als solches als Faktor abschreiben. Weder positiv noch negativ. Man kann da Urlaub machen, wenn man möchte. Aber viel mehr soll man von Italien nicht erwarten. Kommen wir also zu den östlichen Nachbarn, und da ist es zunächst mal so, die direkten östlichen Nachbarn, da haben wir also Tschechien und da haben wir Polen. Und beide benehmen sich in einer Art und Weise, dass es geradezu unglaublich ist. Sie haben also uns ein Drittel unseres Reichsgebietes genommen, sie haben also ein Viertel unserer Bevölkerung vertrieben oder ermordet und dann stellen sie sich hin und fordern noch Wiedergutmachung von uns. Man muss sich diese Frechheit einmal vorstellen, diese unglaubliche Frechheit. Und 1990, da stellt sich dann also der Valenza, ich kriege dieses komische N da hinten nicht richtig hin, also Valenza, ihr wisst alle, derjenige, der da so ein bisschen Rambazamba gemacht hat in Danzig, der stellt sich allen Ernstes hin als polnischer Staatspräsident und sagt, weil die jetzt große Sorge hatten, Wiedervereinigung Deutschlands und die Oberschlesier hatten ja die Hoffnung, das geht dann weiter, ne? Also da bröckelt dann also auch was. Wenn die Deutschen noch einmal wieder ihr Haupt erheben in Europa, dann haben wir heute die Möglichkeiten, sie ein für alle Mal auszurotten. Das muss man sich mal vorstellen, das sagt der Mann so super. Also mit anderen Worten, es gibt die Atomwaffen, damit kann man die Deutschen platt machen. Und was passiert? Wird der deutsche Botschafter aus Warschau abgezogen? Wird die Hilfe für Polen eingestellt, die wir über die EU in unheimlicher Art und Weise leisten? Legt man ein Veto ein, dass Polen also jetzt in die EU reinkommt? Nein, nichts dergleichen. Man schenkt den Polen eine Panzerbrigade. Für eine symbolische Mark sind ihnen eine ganze Leopard-Panzerbrigade verkauft worden. Mit der Begründung, man brauche sie dann ja nicht mehr zu warten. So, die nächste Geschichte ist, dass also die MiG, die wir hatten, MiG 23, beste Jäger, bis also der Eurofighter kam, auch den haben sie, die DDR-MiGs, die DDR hatte, auch den haben wir an die Polen geliefert, für eine symbolische Mark mit derselben Begründung, wir brauchen sie ja nicht zu warten. Ja, dann bin ich der Meinung, dann soll man die ganze Bundeswehr auflösen, dass es kommt sich dann alles noch viel billiger. Ja, also wenn man mit der Begründung, dass man also die Sachen nicht mehr zu warten braucht, dann also Waffen verschenkt, das ist geradezu unglaublich. Und dann jemanden, der eine so feindliche Einstellung hat. Das polnische Parlament hat eindeutig jegliche Rückgabe von Privateigentum an Deutsche abgelehnt. Und nach der Haager Landkriegsordnung, die auch Polen zu respektieren hätte, wäre es so gewesen, dass Polen also auf jeden Fall privat besitzt. Das heißt also, die Höfe, die das Eigentum, die Häuser, wo heute Polen drin sitzen, dass die hätten zurückgegeben werden müssen. Und genau dasselbe in Tschechien. Auch da sind die Beneš-Dekrete mit riesengroßer Mehrheit im Prager Parlament für recht geheißen worden. Man hat es abgelehnt, die also aufzuheben. Die Beneš-Dekrete, Beneš hat gesagt, lasst den Deutschen nur ein Taschentuch zum Weinen. Innerhalb von 24 Stunden mussten sie das Sudetenland verlassen. Und es sind dann bei diesem Todesmarsch über 300.000 umgebracht worden von den knapp 2-3 Millionen Sudetendeutschen. Das sind die Tschechen. So, anstatt dafür Schande und Scham zu empfinden, anstatt Wiedergutmachung anzubieten, anstatt zu sagen, wir leisten jetzt wenigstens dadurch Wiedergutmachung, dass wir das Privatvermögen zurückgeben, auch da genau dasselbe. Die Enteignungen bleiben bestehen und von unserer Regierung gibt es keinen Druck dagegen. Unsere Regierung hingegen steht in Verhandlungen mit Tschechien, damit diese dann also noch Wiedergutmachung kriegen, irgendwelche Zwangsarbeit oder was auch immer. Unglaublich, wie diese Haltungen sind, aber ich sage jetzt mal, hinsichtlich Polen hat Engels mal einen schönen Spruch gebracht, die Polen haben in der ganzen Geschichte nichts anderes als krakeelsüchtige Dummheit gespielt. Und so machen sie es jetzt natürlich auch wieder. Und das ist für uns ist das gut, kann ich nur mal wieder sagen. Sie legen sich nämlich wiederum mit allen Seiten an, so wie sie es immer gemacht haben. 1916 sind sie wieder gegründet worden durch Österreich und Preußen, Deutschland. Es ist ein eigener polnischer Staat entstanden. Die waren ja vorher unter russischer Herrschaft. Und was machen sie als erstes? 1918, 19, 20, 21. Sie führen Krieg gegen beide Nachbarn gleichzeitig. Gegen die Deutschen, um sich Westpreußen zu nehmen und Oberschlesien große Teile und gegen die Russen eben auch, um sich einen Teil der Ukraine zu nehmen und sich einen Teil von Weißrussland zu nehmen. Mit dem Erfolg natürlich, dass beide einen Hass auf Polen haben, mit dem Erfolg, dass es zur Politik von Rapallo kam und der Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reich und Russland, weil man hier nämlich eine Bedrohung sah durch Polen. Russland war geschwächt durch den Ersten Weltkrieg, wir waren geschwächt durch den Ersten Weltkrieg und diese Politik, die dort zusammenwirkte auf wirtschaftlichem Gebiet, zusammenwirkte aber auch auf waffentechnischem Gebiet, nämlich um deutsche Panzer in Russland auszuprobieren. Wir wurden ja hier streng kontrolliert. Deutsche Flugzeugführer wurden in Russland ausgebildet. Alle diese Dinge, Sowjetunion hin oder her, Kommunismus hin oder her, konservative Reichswehr, die auf den Kaiser eigentlich noch eingeschworen war, hin oder her, sie nahmen die Möglichkeit wahr und es gab eine enge Zusammenarbeit in den 20er Jahren zwischen Reichswehr und der Roten Armee. Warum? Weil es eben die Polen gab, die sich mit beiden Seiten anlegten. Pilsudski, der polnische Marschall, der wollte etwas anderes. Dem war es klar, dass man sich für eine Seite entscheiden muss. Und er sagte, langfristig gesehen ist Russland die größere Gefahr. Wir müssen also sehen, dass wir mit Deutschland in ein Übereinkommen kommen. Aber Pilsudski starb und dann war Beck sein Nachfolger. Und Beck setzte auf Kriegskurs. Die Polen waren so größenwahnsinnig, dass sich wirklich der Marschall Rydzmicki, der ließ sich also im Sommer 1939 schon ein Gemälde malen, wie er hoch auf einem weißen Schimmel vor den siegreichen polnischen Truppen durch das Brandenburger Tor in Berlin einmarschiert. Ja, die waren wirklich der Meinung, sie könnten Deutschland schlagen. 1930 hätten sie es gekonnt. 1930 haben sie also, da gab es noch Hitler gar nicht an der Regierung, da haben sie in Frankreich angefragt, ob man nicht einen Krieg führen wolle, denn sie wollten die Oder-Neiße-Linie ja schon seit 1848, Panslawistenkongress in Prag, die wollten sie also schon damals haben. Das heißt also, Frankreich hat damals abgelehnt 1930, da gab es also dann noch hier Verhandlungen und Bedenken und man wollte keinen Krieg in dem Moment. Also die Polen haben diesen Plan gehabt, aber so schwach wie 1930, wo sie es hätten schaffen können, uns zu schlagen, so schwach war 1939 die deutsche Wehrmacht eben nicht. Das heißt, die Polen haben da Unsinn gemacht, sie haben sich gegeneinander gestellt, sie haben dann 1939 auch abgelehnt, das Entgegenkommen, was Hitler gemacht hat, was keine Weimarer Republik gemacht hatte, Volksabstimmung in Westpreußen. Falls die Polen verlieren würden, was zu erwarten war, kriegen sie eine exterritoriale Eisenbahn und Autobahn nach Gdingen, nach Gotenhafen. Und den Hafen können sie behalten, sodass sie einen Zugang zum Meer haben. Damit wir das, und Danzig gehört natürlich, kommt zurück zum Reich, 98% deutsch besiedelt. Das heißt also, das waren die Bedingungen. Und da hat Polen gesagt, selbst wenn nur Danzig allein zum Reich kommt, ist das ein Kriegsgrund für uns. Und England, und damit komme ich auf einen weiteren Anrainer um uns herum, England hat dann einen Blankoscheck ausgestellt im März 1939 gegenüber Polen. Das heißt, wenn Polen in kriegerische Verwicklung, das muss kein Angriffskrieg sein von Deutschland gegen Polen, sondern ausdrücklich, wenn Polen in kriegerische Verwicklung kommt und die Polen, denen ist sogar zugesichert worden, wenn jetzt Danzig, wo eine nationalsozialistische Regierung war, die zwei Drittel des dortigen Parlaments praktisch bestimmte, das heißt eine rein nationalsozialistische Regierung war. Die wollten natürlich zum Reich, da gab es gar keine Widerstände dagegen, jetzt wiedervereinigt zu werden mit dem Reich. Und das war nun mal eine alte deutsche Hansestadt. Selbst wenn also Hitler einseitig Danzig mit dem Reich vereinigt hätte und Danzig sich hätte angeschlossen dem Reich, selbst das wäre ein Kriegsgrund gewesen, ein berechtigter Kriegsgrund für Polen, wo England verpflichtet gewesen wäre, Hilfe zu leisten. Das bedeutet, da das natürlich mit dem Selbstbestimmungsrecht im Einklang gestanden hätte, das bedeutet, dass England Polen als Stolperstein zum Kriege benutzen wollte. In England hatten die Kriegstreiber damals schon die Vorherrschaft nach der alten englischen Devise. Die stärkste Macht auf dem Kontinent wird immer durch die zweitstärkste Macht kontrolliert und die zweitstärkste Macht wird immer von England aus unterstützt. England hat deswegen Friedrich den Großen unterstützt, ganz klar, weil Friedrich der Große damals der Schwächere war gegenüber Frankreich und den anderen. Und England hat 1971 zunächst einmal die deutsche Einheit, 1871 zunächst einmal die deutsche Einheit begrüßt. Aber dann, als Deutschland zu stark wurde und als Deutschland zu mächtig wurde und als Deutschland auch die eine oder andere Kolonie bekam und als Deutschland im Handel den Briten Konkurrenz machte, da so kurz vor 1900, so um 1895, da ging es dann los mit der deutschen Hetze in England. Und die führte dann dazu, dass England ganz bewusst eine Einkreisung gemacht hat. Frankreich war immer Feind gewesen. Die wollten Elsass-Lothringen wieder haben und die wollten Deutschland geteilt haben. Und England hat ganz bewusst eine Einkreisung betrieben und hat Russland mit hineingezogen. Und damit komme ich jetzt zu Russland, dem eigentlichen Thema ja auch des heutigen Nachmittags. Russland selbst ist letztlich das erste Mal in die mitteleuropäische Geschichte eingetreten durch die polnischen Teilungen. Erste, zweite, dritte polnische Teilung, wir kennen das alles ab 1772, alles im 18. Jahrhundert gewesen. Die erste und zweite sogenannte polnische Teilung war eigentlich gar keine polnische Teilung. Und dort war es so, dass überwiegend deutsch besiedelte Gebiete an Preußen gingen und an Österreich gingen und litauische Gebiete und weißrussische und ukrainische Gebiete gingen an Russland. Erst die dritte polnische Teilung kann als eigentliche Aufteilung Polens bezeichnet werden. Da verlor Polen seine Selbstständigkeit und geriet vollständig unter russische Herrschaft. Und einige polnisch besiedelten Gebiete sind dann also auch zu Preußen gekommen und zu Österreich-Ungarn. Das heißt also, da erstmalig trat Russland in Kontakt mit Preußen-Deutschland und mit Österreich, den beiden führenden deutschen Staaten seiner Zeit. Und zum Vorteil und Segen beider, das muss man sagen, denn wir bekamen Westpreußen und deutsch besiedelte Gebiete, die Russen ihrerseits bekamen Gebiete. Dann gab es den Siebenjährigen Krieg, wo Friedrich der Große letztlich durch seine flapsigen Bemerkungen einen Eintritt der Zarin gegen Preußen bewirkt hatte. Eigentlich gab es gar keine Interessengegensätze zwischen Russland und Preußen damals. Aber Friedrich der Große hielt ja nicht so furchtbar viel von den Frauen, das wissen wir. Und er hatte eine Lästerzunge und da gab es die Madame Pompadour und da gab es Maria Theresia und da gab es dann eben also auch die Zarin. Und er hat also über diese Herrscherin ziemlich gespottet und dann also über die Unterrockpolitik gesprochen. Und das war also etwas, was diesen Damen dann sehr missfallen hat. Frauen verstehen in diesen Dingen selten Spaß, wenn also auf ihr Geschlecht dann angespielt wird und dann also das vielleicht noch mit abwertenden Bemerkungen zu diplomatischen oder ähnlichen politischen Dingen verknüpft wird. Und da hat sich Friedrich der Große dann Feinde gemacht. In dem Moment, wo die Zarin tot war Und der Zar dann wieder, ihr Sohn, an die Macht kam, dein großer Bewunderer Friedrich des Großen war, schied dann also Russland aus dem Krieg aus. Und damit hat man dann einen Frieden geschlossen, einen Kompromissfrieden, der letztlich alles so ließ, wie es vorher war. Preußen wäre sonst mit Sicherheit untergegangen. Also, dass Preußen überlebt hat, haben wir in dem Fall dem neuen Zaren zu verdanken. Und dann gab es Bismarck natürlich. Es gab eigentlich so vernünftige preußisch-russische Beziehungen die ganze Zeit. Es gab aber Spannungen, die sich aufbauten zwischen Russland und Österreich-Ungarn. Dies deswegen, weil Österreich-Ungarn ein Vielvölkerstaat war. Ich habe mir fast mal eine Partie eingefangen, da war ich noch in der Burschenschaft drin, als ich im Rahmen eines Burschenschaftertreffens, wo dann eben auch österreichische Burschenschafter dabei waren, vom verrotteten Österreich-Ungarn gesprochen hatte. Also da meinten einige dann, mich gleich aufs Säbel fordern zu müssen, so ungefähr, oder jedenfalls erwogen es. Sie haben es dann nicht gemacht, notfalls hätte ich mir dann auch ein paar Schmisse eingeholt, das wäre auch nicht die Sache gewesen. Aber ich habe dann ja ein bisschen weiter geredet, habe gesagt, das ist nicht nur mein Zitat, sondern das stammt aus meinem Kampf und bezieht sich eben darauf, dass dieser Vielvölkerstaat nur eine Minderheit von Deutschen hatte. Dasselbe Problem, an dem die Tschechoslowakei zerbrochen ist, 1939, nämlich, dass es letztlich eine Minderheit von Tschechen gab und eine Mehrheit von anderen Völkern, Slowaken und Ruthenen und Rumänen und Ungarn und Deutschen. Genau dasselbe war in Österreich-Ungarn auch der Fall. Die Deutschen stellten die Minderheit in diesem Staat, sie wurden letztlich aufgesogen. Es gab eine Madjarisierung, eine Entdeutschung in Ungarn beispielsweise, dem wurde nicht gesteuert. Derjenige, der Thronfolger, der dann in Sarajevo ermordet wurde, der war durchaus slawenfreundlich. Alles das hat dazu geführt, dass das Deutschtum dauernd an Boden verlor. Und natürlich, es war ein sehr wackeliger Staat, dieses Österreich-Ungarn. Die slawischen Gebiete, die es hatte, interessierten Russland insbesondere, soweit es die Orthodoxen anging. Es war damals schon so, wer meinen Aufsatz über Huntington, Kampf der Kulturen, gelesen hat, der weiß das. Es war damals schon so, dass die Bruchlinie ging durch die Slawen durch, die Orthodoxen auf der einen Seite, die Nicht-Orthodoxen auf der anderen Seite. Die Polen sind katholisch, die Tschechen sind protestantisch, die Kroaten sind ebenfalls katholisch und die zählen eigentlich für Russland und im russischen Denken nicht, aber die Serben, die orthodox sind, eine serbisch-orthodoxe Kirche gibt es gibt eine russisch-orthodoxe Kirche, da waren immer die Verbindungen und da waren die Sympathien und Serbien ist auf Gedeih und Verderb von Russland unterstützt worden. Und dass dort Probleme entstehen mussten, zunehmend entstehen mussten, das hätte Bismarck eigentlich seit 1848 erkennen müssen. Panslawistenkongress in Prag. Bei diesem Panslawistenkongress ist beschlossen worden, alle Deutschen innerhalb von 100 Jahren östlich der Linie Stettin-Triest zu vertreiben. Das war Ziel des Panslawistenkongresses und es wurde auch sehr genau erreicht. 1945, 46, 47 sind die letzten Deutschen dort vertrieben worden, nachdem man 1919 schon Vertreibung gemacht hat. Das hat also nichts mit Hitler zu tun, weil sonst unsere Geschichtsbücher immer sagen, ja, die Vertreibung der Deutschen und die Westverschiebung Polens und so weiter, wir haben die Gebiete verloren, weil Hitler böse Angriffskriege gemacht hat und die Tschechei vergewaltigt hat. Alles dummes Zeug. Es ging um ein panslawistisches Ziel. Aber diese Panslawisten haben in Russland zwar ein bisschen Meinung gehabt, aber viel, ein bisschen Einfluss gehabt, aber die entscheidende Bedeutung haben dann doch die orthodoxen Kräfte gehabt. Und so wie sich die Kroaten und Serben gegenseitig im Zweiten Weltkrieg und dann also auch danach mit Begeisterung abgeschlachtet haben, wobei ich hier also nun gar nicht werten will, wer da also mehr gemacht hat und wer weniger, das ist eben so, sie sprechen fast dieselbe Sprache, also Bayerisch und Niederdeutsch sind also sehr viel unterschiedlicher, sagen wir mal, als Kroatisch und Serbisch, man spricht von Serbo-Kroatisch, aber dieser kulturelle Unterschied, dieser religiöse Unterschied, der führt dazu, dass sie ganz, ganz, ganz verfeindet sind. Das heißt, Serbien war ein Faktor, ein Pulverfass, der irgendwann mal explodieren würde. Und Moltke hat damals geraten, die Russen haben angefragt bei Bismarck, Moltke hat damals geraten, als die Russen fragten, was würde das Deutsche Reich machen, wenn wir einen Krieg gegen Österreich-Ungarn führen? Und da hat Bismarck gesagt, dann würden wir auf Seite Österreich-Ungarns eintreten in den Krieg und das war verkehrt. Man hätte die Russen ermuntern sollen. Man hätte ihnen sagen sollen, macht es doch. Die hätten Österreich-Ungarn zerschlagen, Ungarn wäre selbstständig geworden, Serbien wäre ein eigener Staat geworden und der Rest wäre nicht mehr lebensfähig gewesen. Und so wie sich 1919 Österreich mit riesengroßer Mehrheit in Volksabstimmung dazu bekannt hat, sich ans Deutsche Reich anzuschließen und 1938 war es dann ja erreicht, genauso wäre es dann natürlich schon Jahrzehnte vorher gekommen. Man hätte also schon letztendlich um 1880, 1890 ein großdeutsches Reich gehabt, weil nämlich dieser kleine Rest Österreich sich sofort dem Deutschen Reich angeschlossen hätte, weil es allein gar nicht mehr lebensfähig war, nicht mehr sich verteidigen konnte. Das ist zu Recht von einem Historiker als Bismarck Schuld am Frieden bezeichnet worden. Man muss manchmal einen Krieg zulassen, um dauerhaft Frieden zu sichern. Mit diesem Österreich-Ungarn, was in sich letztlich so instabil war, eine Nibelungentreue einzugehen, und das war ja unsere Idee, wir haben Nibelungentreue zu Österreich-Ungarn, das war letztendlich für das Reich selbstmörderisch und das führte dann zum Zusammenbruch 1919, nachdem vorher schon genau dieses Österreich-Ungarn uns eigentlich verraten wollte, nämlich in seinem letzten Kaiser. Das heißt also, wir hätten damals Russland Freiheit geben sollen. Russland wäre an das Mittelmeer gerutscht. Die hätten sich also mit der Türkei angelegt. Sie wären ans Mittelmeer gekommen über Serbien und hätten dadurch auf die britische Lebensader durch das Mittelmeer nach Indien gedrückt. Und das hätte automatisch einen russisch-englischen Gegensatz hervorgerufen. Das heißt, Russland hätte sich an der Einkreisung vor dem Ersten Weltkrieg nicht beteiligt. Es sind also ganz klare Fehler gemacht worden. Der erste Fehler war 1871, dass man Frankreich nicht zerschlagen hätte. So wie Frankreich immer Deutschland aufgeteilt hat nach dem Westfälischen Frieden, so hätten wir Frankreich 1871 aufteilen müssen. Die Normannen wollten selbstständig sein, eine eigene Normandie, ein eigener Staat, die Bretagne, ein eigener Staat. Südfrankreich wollte Aquitanien, hätten sie einen eigenen Staat gebildet. Und dann wäre Frankreich als Machtfaktor ausgeschaltet gewesen. Die hätten also auch von den anderen nicht mehr ernst genommen werden müssen. Und man hätte genauso diese Wehrmachtsbeschränkungen machen müssen, die wir nach 1919 gehabt haben. Die hätte man Frankreich auferlegen müssen. Das ist der erste Fehler gewesen, den Bismarck gemacht hat, der ansonsten natürlich großartig war, aber keiner ist unfehlbar. Der zweite Fehler war, dass er Russland nicht letztendlich freie Hand gegeben hat gegenüber Österreich-Ungarn. Dann ist es so gewesen, dass er aber immerhin den Rückversicherungsvertrag geschlossen hat mit Russland. Das heißt also, gegenseitig wollte man sich nicht angreifen, gegenseitig wollte man letztendlich sich nichts tun. Und das, wie gesagt, ist leider, muss ich sagen, durch Wilhelm II., der sich also in aller Bescheidenheit auch Wilhelm den Großen nennen ließ, in manchen Gedichten und so weiter, völlig versaubeutelt worden. Er hat also, wir wissen das, die Geheimdiplomatie von Holstein und diese ganzen Geschichten, die dahinter sind, wer die Bismarck-Filme gesehen hat, da ist das ja besonders den zweiten, die Entlassung, da ist das sehr gut dargestellt. Das heißt also, Wilhelm II. Hat das überhaupt nicht begriffen, man hat diesen Rückversicherungsvertrag nicht erneuert, dadurch fühlte Russland sich bedroht und hat sich dann dieser Entente angeschlossen gegen Deutschland. Das also hat dann zu diesem Krieg geführt, der letztendlich zu einem Verlust der Erste Weltkrieg für Russland und für Deutschland geführt hat. Und das bedeutet, dass beide daraus letztlich keinen Gewinn haben ziehen können. Die weitere Entwicklung wissen wir. Es kam die bolschewistische Herrschaft. Und es gab dann in der Weimarer Republik Überlegungen in Deutschland, was machen wir? Es gab einerseits Rosenberg, der gesagt hat, das ist alles eine jüdische Angelegenheit. Es gibt von Rogalla ein Buch, Jüdischer Bolschewismus. Da kann man nachlesen, wie die Prozentzahlen sind, wie viele Minister Juden waren, wie viele Hohe Kommissare Juden waren, wie viele Checker-Mitglieder Juden waren. Der Geheimdienst ist fast immer in jüdischer Hand gewesen. Letten und Juden haben also den russischen, den sogenannten sowjetischen Geheimdienst dominiert. Das heißt also, es werden da enorme Zahlen genannt, im Einzelnen unter Namensnennung bis zum geht nicht mehr. Und Rosenberg war der Auffassung, mit diesem jüdischen Bolschewismus, den er also auch damit begründete, dass dort eben maßgebliche Juden seien, da sei eine Zusammenarbeit eines nationalsozialistischen Deutschland, das mal erstrebt war, nicht möglich. Es gab aber in der Weimarer Republik andere Auffassungen, selbst bei den Nationalsozialisten. Goebbels beispielsweise war der Auffassung auch, man müsse sich auch mit dem Teufel verbünden, also auch mit der Sowjetunion, um letztlich die Hölle zu säubern, sprich den korrupten Westen aus Deutschland herauszukriegen. Der Westen sei unsere größte Bedrohung. Wir hatten den Ruhrkampf, wir hatten die Besetzung von Kohlengruben, wir hatten dieses Versailler Diktat, was uns knebelte, wo wir 2,5 Milliarden Goldmark jedes Jahr zahlen mussten, was die Wirtschaft ruinierte. Wir hatten dieses provozierende Auftreten der französischen Truppen im Rheinland, wir hatten die Vergewaltigung durch Senegal-Neger. Das heißt also, eine angeblich weiße Macht schickte dann da also Kolonialtruppen hin, die dann also freigelassen wurden auf deutsche Frauen und Mädchen ohne Sanktionen. Alles das, wer von Ernst von Salomon mal die Geächteten gelesen hat, der kann so ein bisschen die Atmosphäre einfangen in der Weimarer Republik. Alles das führte bei vielen Nationalrevolutionären, Nationalkonservativen dazu zu sagen, wir müssen mit Russland zusammengehen, egal ob da jetzt Bolschewisten herrschen oder nicht, weil unser Hauptfeind ist der Westen. Nach 1933 setzte sich dann aber zunächst einmal Rosenberg durch, der sagte, es ist nicht möglich, dort etwas zu machen. Und natürlich, wenn man den sowjetischen Außenminister sah, Litwinow alias Finkelstein, dann war es natürlich also auch klar, dass da eine Zusammenarbeit eigentlich nicht gegeben sein konnte. Solange Stalin solche Leute in der Führung hatte, solange solche Leute dann also auch die Sowjetunion im Ausland repräsentierten, also auch viele Botschafter im Ausland waren Juden, solange wurde natürlich diese Rosenbergsche Auffassung vom jüdischen Bolschewismus genährt und dass da dann eine Zusammenarbeit nicht möglich war, war klar. Dazu kam, dass natürlich die Sowjetunion überall versuchte, uns zu schaden. Sie wollte in der Tschechei Flugzeugstützpunkte einrichten, in der Resttschechei. Und das führte dann also auch dazu, als die Tschechei zerfiel, dass wir dann Böhmen und Mähren gebildet haben, um eben zu verhindern, dass hier ein Aufmarschgebiet ist, wo mit wenigen hundert Kilometern Flugentfernung dann die sowjetischen Bomber hätten alle großen deutschen Städte erreichen können. Es kam dann aber ganz überraschend die Wendung. Und wie kam die Wendung? Auch das muss man alles wissen, wenn man die Geschichte sieht. Die Wendung kam wie folgt. Die Engländer und die Franzosen wollten wiederum genauso wie vor dem Ersten Weltkrieg eine Entente bilden, eine Einkreisung Deutschlands mit dem bolschewistischen Russland. Dass sie Kapitalisten waren, Plutokraten waren, interessierte da überhaupt nicht. Sie wollten die Zusammenarbeit. Sie waren bereit, das Baltikum zu opfern, die kleinen baltischen Staaten. Die wollte Stalin haben, akzeptiert, könnt ihr haben. So, dann wollte Stalin aber noch mehr. Er sagte, ich will das Durchmarschrecht durch Polen. Und da hatten die Polen natürlich die Sorge, die marschieren nicht nur durch, sondern die bleiben da auch. Und deswegen waren die Polen also absolut dagegen, dass da ein Durchmarschrecht war. Warum? Weil sie natürlich sich 1921 erhebliche Teile von Weißrussland und der Ukraine unter den Nagel gerissen hatten. Die Mehrheit der Bevölkerung, die absolute Mehrheit, 2/3 bis 3/4, waren dort keine Polen. Das bedeutet, sie befürchteten, dass dann also Stalin da erstmal seine Truppen hätte und dann findet da eine Volksabstimmung statt oder Volksaufruhr und dann wird das also angeschlossen. Das heißt, die wollten das nicht. Und die Westmächte konnten sich da gegen Polen nicht durchsetzen und Stalin sah, das wird nichts. Wenn ich also jetzt die Ukraine oder Teile der Ukraine und teilweise Russlands wiederkriegen will, dann kann ich das nicht mit dem Westen machen. Ich kann es also nur mit Hitler machen. Und dann kamen Signale. Es gab eine deutsch-russische Wirtschaftskonferenz und Vereinbarung und da wurde dann so ein bisschen auch außenpolitisch geklönt und geredet und da stellte man dann sehr, sehr rasch fest, dass es also durchaus Möglichkeiten gäbe. Letztes Signal war dann, Litwinow wurde abgesägt. Der verschwand in der Versenkung. Molotow wurde als Außenminister, ein waschechter Russe, wurde bestellt. Litwinow wurde 1941 aus der Versenkung wieder vorgeholt. Da wurde er wieder gebraucht, um mit Amerika Kontakte zu machen, ganz klar. Aber er verschwand zunächst mal in der Versenkung. Die nationalsozialistische Führung sagte, aha, Stalin setzt sich gegen die Juden durch in der bolschewistischen Partei. Also wir können dort ein Abkommen machen. Und dann hat man sich auf Kosten Polens geeinigt. Russland hatte davon Vorteil, Deutschland hatte Vorteil. Wir haben also die deutsch besiedelten Gebiete in Westpreußen, in Posen, in Oberschlesien wiederbekommen. Die Russen haben ihre Gebiete wiederbekommen. Und die polnische Armee ist in 14 Tagen geschlagen gewesen. Das war also ein Zusammenwirken Deutschlands und Russlands, was in unserem Interesse war. Und was von Adolf Hitler auch ernst gemeint war. Es gibt, vielleicht haben einige von Ihnen diese Karikatur gesehen. Es gibt so eine wunderschöne Karikatur aus dieser Zeit, aus, ich glaube, Punch ist es, die Londoner Zeitung. Da verbeugen sich also Stalin und Hitler voreinander so und jeder hält also einen Dolch, eine Hand hinterm Rücken und da hat er einen Dolch drin. Ne? So mit anderen Worten, wann kann ich den anderen erdolchen? Bei Stalin stimmte es. Stalin hat also schon, nachdem der Nicht-Angriffspakt mit Deutschland, ein Freundschaftsvertrag geschlossen worden war, hat er also schon eine Woche später gesagt, in 2 Jahren werden wir Krieg mit Deutschland haben. Und er hat also die gesamte Wirtschaft schon auf Kriegswirtschaft umgestellt und, und. Das heißt also, er wollte einen Abnutzungskrieg. Er hatte gehofft, der Krieg mit den Westmächten dauert so etwa 2 Jahre. Im Ersten Weltkrieg waren es 4 Jahre, wo sich die abgenutzt hatten. Im Zweiten Weltkrieg mit der Motorisierung, höhere Technik, hat er auf 2 Jahre verschlacht. Und dann in 2 Jahren wollte er losschlagen, um dann ein geschwächtes Deutschland zu überrollen, um dann Frankreich von der NS-Herrschaft zu befreien und um dann also in Spanien, wo ja auch die Kommunisten durchaus noch im Untergrund saßen, um dann in Spanien einzumarschieren. Frankreich hatte sowieso eine Volksfrontregierung. Also man hätte bis zum Atlantik alles aufgerollt, wenn das geschwächte Deutschland überrannt wäre. Nun kam es allerdings etwas anders. Blitzsiege an allen Fronten. Es gab nicht diese Abnutzung, aber Stalin hat seine Strategie nicht geändert. Und das wird heute ganz offen zugegeben, dass 1941 Stalin angreifen wollte. Die haben im Januar 1941 haben sie also schon Planspiele gemacht, wie man am besten den Krieg gegen Deutschland führt. Die eine Lösung war, da war Schukow auch beteiligt, die eine Lösung war also Ostpreußen abzuschneiden. Und davon ist man abgekommen, weil in dem Planspiel sollte Schukow Ostpreußen verteidigen und hat es also auch verteidigt. Die russischen Truppen haben enorme Verluste gehabt. Dann hat man also eine zweite Sache gemacht, indem man also von den beiden Frontvorsprüngen, die also aus dem ehemaligen Polen hervorragten, dass man von da aus vorprescht und dann die deutschen Truppen einschließt. Und dieses Planspiel ging erfolgreich aus für die Rote Armee. Das heißt also, es ist ganz klar gemacht worden und dann hat man alles darauf hingesetzt. Man hat diese beiden Frontvorsprünge hat man vollgeknallt mit Waffen schon mal. Die Truppen sollten jetzt in den letzten Tagen hingezogen werden. Man hat weiterhin eine starke Armee aufgebaut, um Rumänien zu besetzen. Auch da ist mit enormer Übermacht ist man an die rumänischen Grenzen gegangen, um eben die Ölversorgung für Deutschland abzuschneiden. Wir kriegten daher das Öl. Das heißt also, Stalin wollte ganz klar am 6. Juli 1941 Deutschland angreifen. Und wenn er nicht gestört worden wäre durch unseren Angriff im Juni, dann wäre er durchgerollt bis zum Atlantik. Er hätte genau die Blitzkriege, die unsere Truppen in Frankreich gemacht haben, diese Einkesselungsschlachten, genau das hätte er auch gemacht. Man hatte gelernt in Stalin, man hatte vorher schon eine japanische Armee in Sibirien geschlagen, genau mit solcher Umfassungstaktik, genauso hätte man es also auch gemacht. Die hatten 20.000 Panzer, wir hatten 3.000 Panzer. Die hatten 30.000 Flugzeuge, wir hatten 3.000 Flugzeuge. Und die hatten 4 Millionen Mann und wir hatten 1,5 Millionen. So, das muss man sich mal vorstellen. Und dann war es klar, wenn einmal diese Dampfwalze am Rollen ist, dann hält niemand sie auf. Wir haben unendliche Mengen von Munition, wir haben unendliche Mengen von Geschützen erobert, gleich am Anfang. Warum? Die waren schon vorgezogen, alle, die standen alle schon in der Bereitstellung, nur die Truppen waren noch nicht da. Wir haben etliche Panzerzüge, die vollgestellt waren, mit Panzern erobert. Und wir haben Millionen von Schuhen, das nur so als kleine Randnote, Millionen von schönen Lederschuhpaaren haben wir ebenfalls erobert. Warum? Die waren alle schon im Frontgebiet abgekippt worden. Es waren die ganzen Minengürtel schon entfernt worden. Die russischen Soldaten liefen nämlich normalerweise in Leinenschuhen rum. Russland war nicht so reich. Aber wenn man plante, in einem anderen Land einzumarschieren, dann war es erforderlich, dass die russischen Soldaten natürlich gut gekleidet kamen. Da kann man nicht sagen, die können nicht in Turnschuhen letztlich machen, das geht nicht. Die anderen haben also Lederschuhe an. Also der sowjetische Soldat, das sieht ja so aus, als ob die Heimstatt der Werktätigen und so weiter, das Musterland des Proletariats, als ob es ärmlich zuginge. Das ging natürlich nicht. Das heißt also, es mussten Lederschuhe her. 1968, beim Einmarsch in die Tschechoslowakei, haben die sowjetischen Truppen auch neue Schuhe gekriegt, also Lederschuhe, vorher liefen sie Leinen rum. Also immer dann, insofern kann man mit der Aufklärung allerlei machen oder konnte man Aufklärung machen in sowjetischen Zeiten, in dem Moment, wo also Lederschuhe an die sowjetischen Truppen ausgegeben werden, da ist ein Einmarsch zu erwarten. Wir haben also Millionen Paar von diesen Lederschuhen, die schon da waren, die Truppen waren noch nicht da, die waren also mit ihren Turnschuhen noch unterwegs, die haben wir also erbeutet und. Und ich habe mit einem Vertreter des russischen Fernsehens, der also mich interviewt hat in meinem Urlaub, die sind sogar nach Südtirol geflogen, um ein Interview mit mir zu machen. Ich erzähle auch noch gleich, warum. Mit dem habe ich dann also das angesprochen und der war ganz locker. Also bei uns, wenn ich da sage, Präventivkrieg gegen die Sowjetunion, mein Gott, das ist ja schon verstrafbar. Das ist ja Verharmlosung des Dritten Reiches, nicht? Der böse Adolf wird hier ein bisschen nicht als Teppichbeißer dargestellt, was er ja eigentlich müsste, sondern als jemand, der vernünftige Überlegungen gehabt hat, ja? Das darf natürlich nicht sein, das kann nicht sein und deswegen ist das also schon verstrafbar. Nach 130 Absatz 4 Verharmlosung oder so. Ich habe dort also mit dem Dolmetscher gesprochen, der war früher in der sowjetischen Armee Hauptmann, der ist also bei der Abwehr gewesen und er hat in Afghanistan gekämpft. Und wir haben abends zusammen gesessen und natürlich, wie das bei Russen, wir haben das ja schon gehört, nicht anders möglich, ist auch ein bisschen gesoffen, aber alles in Maßen, also nicht so, dass wir also umkippten. Und bei denen ist das ein offenes Geheimnis. Wenn ich also hier sage Präventivkrieg, dann sagt er, ja, und die Karten. Klar, wer Suvorov gelesen hat, der weiß es, die Karten. Die russischen Truppen konnten sich überhaupt nicht verteidigen, die russische Artillerie konnte nicht schießen, weil sie keine Karten von ihrem eigenen Gelände hatte. Wenn ich zur Verteidigung Karten habe, dann muss ich natürlich, ohne die Artillerie kann ich irgendwo in die Gegend schießen. Das heißt, sie schießen 15 Kilometer entfernt, das sieht man so nicht. Das heißt, sie schießen mit Steilfeuer, sie schießen indirekt. Sie müssen also Karten haben, damit sie wissen, wo sie hinschießen. Es gab keine Karten. Es gab Karten bei der russischen Armee im Grenzgebiet für Polen, für Deutschland, für Königsberg, für alles Mögliche. aber nicht für die eigenen Gebiete. Das heißt, man wollte nicht verteidigen, man wollte angreifen. Dann brauche ich natürlich vom Dnester oder Dnieper oder all diesen Gegenden, brauche ich dann keine Karten. Völlig überflüssig. Es gab keine Karten. Und da sagt der Erbenwerfer nur einfach so locker ja ein, ja und die Karten. So, ich sage, ja klar, das Argument kenne ich auch. So, das heißt also, es ist eigentlich völlig klar und völlig sicher und für jeden vernünftig Denkenden ist es klar, Stalin wollte im Juli 1941 angreifen. Und man muss sagen, vom stalinschen Interesse her war es logisch. Und Stalin ist auch nicht zusammengeklappt gleich am Anfang. Er wollte ja den Krieg, also es gab keine Krise bei ihm. Er war auch nicht überrascht, dass da was war, dass in Deutschland irgendwas im Busch war. Das nahm er schon an. Aber er war sich nicht darüber im Klaren, wie stark unser Präventivschlag seine eigenen Angriffsbemühungen störte. Und das führte dazu, dass er etwa eine Woche oder 10 Tage nach diesem Beginn des deutschen Angriffs, das heißt also Anfang Juli, da hatte er die große Krise. Da fuhr auf seine Datscha, war für niemanden zu sprechen. Die sind dort also hingegangen, die Stabschefs, Generalstabschef Stalin war richtig, da war geknickt. Nicht am 22. oder 23. Juni, da nicht. Aber als er sah, dass sein Schlag, sein Planspiel, der strategische Krieg, den er führen wollte, dass der so nicht zu führen war, dass seine besten Angriffsarmeen zerschlagen wurden, eingekesselt wurden, da kam bei ihm die große Krise. Und dann, wie gesagt, wir hätten es packen können. Schukow hat es gesagt, wenn wir den Urplan Barbarossa, den Adolf Hitler entworfen hätte, wenn wir den also durchgeführt hätten. Adolf Hitler wollte nicht auf Moskau marschieren. Er sagte, was soll das, Prestigeobjekt hat Napoleon schon gemacht, das bringt uns nichts, Moskau ist völlig uninteressant. Das ist vielleicht eine propagandistische Sache, aber damit ist der Krieg nicht entschieden. Der Krieg ist entschieden, wenn wir die Murmanbahn abschneiden, das heißt also, wir müssen St. Petersburg einnehmen, Leningrad einnehmen, das ist die eine Sache. Und wir müssen also die Russen vom Öl abschneiden, wir müssen also in den Kaukasus, wir müssen dort an die Ölfelder von Maikop heran. Das war sein Plan. Und Schukow hat gesagt, wenn der Plan durchgeführt worden wäre, die besten Angriffsarmeen waren zerschlagen, die Russen hatten nichts mehr. Wir hätten also sowohl Maikop erreicht, wir hätten die Ölfelder erreicht und ohne Öl läuft im Kriege eben überhaupt nichts. Wir haben hunderte von Me-262 1945 in Deutschland stehen gehabt, sie konnten nicht mehr aufsteigen, es war kein Benzin mehr da. Das heißt also, ohne diesen Lebenssaft des modernen Krieges läuft gar nichts. Und wenn dieser Plan durchgeführt worden wäre, dann wäre es in Ordnung gewesen. Aber Hitler kriegte eine sehr schwere Krankheit, Magen, Darmgeschichten, Grippen und so weiter im August 1941 und konnte sich da nicht so gegen den Generalstab durchsetzen, wie er sonst gemacht hat. Die haben also von beiden Fronten Truppen abgezogen, kampfkräftigste Divisionen, um jetzt ihre Idee nach Moskau vorzustoßen, was ursprünglich nur so ein Ablenkungsmanöver sein sollte, um diesen Plan durchzuführen. Und da hat sich dann der Angriff festgelaufen, auch dank der sibirischen Divisionen, die natürlich, wie die Russen durch den Spion Sorge wussten, abgezogen werden konnten, weil Japan nicht in Sibirien einfallen würde. Das ist also praktisch die Sache gewesen. Also wir hätten die Sowjetunion schlagen können. Es gab also sehr viel Sympathie auch in Deutschland, besonders für Deutschland, also besonders in der Ukraine. Natürlich auch im gesamten Kaukasus von all diesen vielen, das war ja auch ein Vielvölkerstaat, von all diesen vielen Völkern in der Sowjetunion, Georgiern, Aserbaidschaner, Armeniern, die eigentlich mit den Russen nichts zu tun haben wollten. Es war knapp, es war auf der Kippe. Wir wissen, es ist so nicht gekommen. Die Sowjetunion ist auch dank massivster amerikanischer Unterstützung, ist sie also gerettet worden. Schon sofort, nicht erst nach dem Dezember 1941, sofort nach dem deutschen Einmarsch in Russland, hat Roosevelt also gesagt, wir liefern euch auf Kredit alles, was ihr haben wollt. Panzer, Flugzeuge, sonst was. 300.000 Lastkraftwagen. Für enorm wichtig. Die Panzer, die sie lieferten, die tauchen nichts, die wurden von uns leicht geknackt. Da hatten die Russen bessere Panzer. Aber sie haben Flugzeuge geliefert, die waren gut. Und sie haben eben insbesondere Lastkraftwagen geliefert und sie haben Öl geliefert. Auch das war wichtig. Das heißt also, dank massivster amerikanischer Unterstützung ist letztlich die Sowjetunion in der Lage gewesen, sich zu stabilisieren und diesen Krieg dann auch zu gewinnen. Und damit komme ich zu einem weiteren. Wir sind ja außenpolitisch. Ich mache das immer so ein bisschen mal klar an der ganzen Geschichte auch. Man muss etwas über Geschichte wissen, weil aus der Vergangenheit entwickelt sich die Zukunft. Und das, was also von verschiedenen Staatsmännern anderer Staaten in der Vergangenheit gedacht wurde, geplant wurde, das wird auch wieder in der Zukunft ähnlich so geplant werden können. Wir kommen also auf die Vereinigten Staaten von Amerika, angeblich unser bester Freund, wenn man also Merkel vertrauen darf. Nun, ich vertraue Merkel in diesem Punkt nicht. Die Vereinigten Staaten sind immer imperialistisch gewesen, solange sie noch eine offene Grenze nach Westen hatten. Da haben sie das also auf dem eigenen Kontinent dann beschränkt. Aber als sie dann angelangt waren am Pazifik, da haben sie sich dann erstmal gegen Mexiko gewandt, haben sich da also eine Menge Gebiete rausgegriffen und dann ging es überall weiter. Natürlich, klar, Kuba und Panama und all diese anderen Geschichten, ein Überfall nach dem anderen, Putsche, Einmarsch, Intervention, wie das so schön heißt. Das heißt ja nicht Krieg, Krieg ist ja so ein verfemtes Wort. Interventionen heißt die ganze Geschichte. Und diese USA sind dann 1917 in den Krieg eingetreten, gegen uns, haben damit den Ersten Weltkrieg gegen uns entschieden. Russland war geschlagen, wir waren vom Zwei-Fronten-Krieg befreit, auf der einen Front waren wir letztlich entblößt und die konnten wir entblößen. Und dann traten auf der anderen Front uns aber die gut ausgerüsteten amerikanischen Truppen mit ihrer Riesenmaterialfülle entgegen. Und die haben letztlich den Ersten Weltkrieg gegen uns entschieden. Und genauso haben die USA den Zweiten Weltkrieg gegen uns entschieden. Im September 1941 hat Roosevelt bereits den Befehl gegeben, jedes deutsche Kriegsschiff zu versenken. Das heißt, wir befanden uns, wie der Admiral Theobald gesagt hat, wir, die USA, befinden uns seit dem 12. September 1941 mit Deutschland im Krieg. Die Nation weiß es nur noch nicht. Und deswegen sind wir selbst in Nürnberg nicht angegriffen worden und nicht verurteilt worden. Deswegen, weil Adolf Hitler dann im Dezember 1941 den Kriegszustand mit den Vereinigten Staaten festgestellt hat. Auch da, die Amerikaner haben mit ihrer gewaltigen Übermacht uns platt gemacht. Und leider ist es so, dass die Amerikaner eben, obwohl ein Viertel bis ein Drittel der Amerikaner deutschen Ursprungs sind, dass die Amerikaner eben, die Deutschamerikaner, eben ihre Vergangenheit sehr schnell vergessen haben. Die Amerikapolen, die sind noch nach der zweiten und dritten und vierten Generation, wenn ich jetzt Brzezinski den Namen mal sage, die sind also da noch ganz überzeugte Polen. Ganz anders aber bei den Deutschamerikanern. Bestes Beispiel Eisenhower, sein Großvater ist also mit H-A-U-E noch geschrieben gewesen und aus Deutschland eingewandert. Und was hat der, dieses Schwein kann man sagen, gemacht? Der hat dann also letztlich 1 Million deutsche Kriegsgefangene verrecken lassen auf den Rheinwiesen in anderen Lagern. Other losses, wie also dann ein kanadischer Forscher festgestellt hat, ganz bewusst, die sind verhungert. Und ich habe also auch einen SS-Untersturmführer gekannt, der 4 Jahre gegen die Russen gekämpft hat und der dann also auf den Rheinwiesen inhaftiert war bei den Amerikanern. Der hat nicht die Russen gehasst, der hat die Amerikaner gehasst, weil seine Kameraden wie die Fliegen von den Donnerbalken beim Klo reingefallen sind, die sind weggestorben. Als erstes wurden ihnen die Mäntel weggenommen, es wurden ihnen die Planen weggenommen, damit sie dem Regen ausgesetzt wurden. Es wurden ihnen Lebensmittel weggenommen, sie kriegten keine Lebensmittel. Lebensmittel wurden verbrannt neben dem Stacheldrahtzaun. Und deutsche Frauen, die also Brot über den Zaun warfen, wurden erschossen von amerikanischen Soldaten. Es hat enorme Quälereien gegenüber deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion gegeben. Meist war es aber Gleichgültigkeit und meist war es auch so, dass dort selbst wenig vorhanden war. Das muss man sagen, sind viele Deutsche bei den Russen zugrunde gegangen. Aber dieses systematische Quälen, wie es also durch die Amerikaner erfolgt ist, das gab es dort nur höchst selten. Das heißt also, die Deutsch-Amerikaner haben sich nie für uns eingesetzt und wir können auch künftig nicht für die rechnen. Jetzt wandern ja auch eine ganze Menge da aus, das kann man alles vergessen, die integrieren sich da, die setzen sich da bei uns nicht ein. Nicht die Deutsch-Amerikaner haben in Amerika das Sagen, es haben die Juden das Sagen. Und das hat Sharon gesagt, nicht damit man mir hier in Volksverhetzung anhängt. Sharon hat im Jahre 2001 seinen Kritikern gesagt, die sagten, ja, diese Besatzungspolitik da in Palästina und dieses immer wieder neue Siedlungen da in den besetzten Gebieten zu bauen, das führt dazu, dass wir die amerikanische Unterstützung verlieren. Da hat Sharon wörtlich gesagt, machen Sie sich keine Sorge wegen der amerikanischen Unterstützung. Wir, die Juden, beherrschen Amerika und die Amerikaner wissen es. So, und wenn er Sharon gesagt hat, immer ein israelischer Ministerpräsident, der es ja wissen muss, ja, dann werde ich ihm nicht widersprechen in dem Punkt. Das heißt, die amerikanische Politik wird in Tel Aviv gemacht. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Man sieht schon die gesamte Unterstützung, die es dort gibt im Kongress, immer für Israel, wie da die Dinge laufen. Ist doch heller Wahnsinn. Die haben sich 1,4 Milliarden Moslems zum Feind gemacht, die Amerikaner. Warum? Wegen eines kleinen Völkchens da, was irgendwo am Rande des Mittelmeers sitzt. Die haben ein paar Orangenplantagen. Sie haben kein Öl, sie haben keine Kupfergruben, sie haben keine Nickelgruben, sie haben keine Brillantenminen, sie haben gar nichts da. Das heißt, das ist ein kleines Fleckchen Erde da, was an sich völlig uninteressant ist. Und die Amerikaner interessieren sich grundsätzlich gesehen nur für Länder, wo es was zu holen gibt. Siehe Irak, wenn da kein Öl wäre, dann würde Saddam Hussein heute noch dort regieren. Ja, das ist ganz klar. Afghanistan, die Taliban wären noch da, wenn die Taliban gesagt hätten, Die Pipeline dürft ihr von Tadschikistan und Turkmenistan durch unser Land durchbauen bis zum Golf von Oman. Das hatten nämlich die Amis gefordert von den Taliban. Wir wollen eine Ölpipeline haben, damit nicht nur die Russen das Öl kriegen, sondern wir kriegen das Öl. Und da haben die Taliban Nein gesagt. Und dann haben die Amis gesagt, ja, das sind ganz böse Terroristen. Da müssen wir jetzt einmarschieren, da müssen wir Krieg führen. Und da haben sie aber festgestellt, was jeder ihnen hätte vorher sagen können, das Land ist so zerklüftet, da sind so viele Gebirge drin, eine solche Pipeline, die da mehrere hundert Kilometer durchs Land führt, die kann ich gar nicht bewachen. Die fliegt an jedem Tag an 5 Stellen in die Luft, da kommt kein Tropfen Öl beim Golf von Oman an. Und nachdem sie das gemerkt hatten, wie gesagt, Geografen gibt es da nicht und die Kenntnis in Amerika über Weltgeschichte ist höchst gering, 80% der Amerikaner waren der Meinung beispielsweise, dass also Deutschland anschließt an Südamerika 1941. Das heißt also, die Deutschen könnten durch Südamerika durchmarschieren, direkt also und dann die Nordamerika aufrollen. Dass da der ganze Atlantik dazwischen lag und wir überhaupt keine Flotte hatten, die in etwa nur vergleichbar war mit der amerikanischen Flotte, das wussten die einfach nicht. Die wissen es einfach nicht. Ich bin gefragt worden, also als ich beim Besuch in den USA, ob ich also aus Ost- oder aus West-Berlin komme oder so. Ne? Also das ist, dass da also aus Ost-Berlin man nicht kommen konnte und dann Amerika besuchen konnte, das war denen überhaupt nicht klar. Die haben so geradezu null Kenntnisse. Die kennen ihren Heimatort, da wissen sie ein bisschen was. Von ihrem Heimatstaat Tennessee oder Kentucky wissen sie etwas mehr. Von Gesamtamerika wissen sie schon so gut wie gar nichts und vom Rest der Welt nichts. Null. Gar nichts. Sie lernen in den Schulen, lernen sie also Führerschein machen. Sie lernen Kochkurse, nichts gegen Kochkurse, nicht gegen Führerschein. Vielleicht ist die amerikanische Küche dann ja etwas besser als die deutsche, glaube ich aber nicht. Also die Kochkurse sind anscheinend auch nicht sehr erfolgreich. Man kann dort alles Mögliche lernen. Ja, Tierpflege, Kinderpflege, etliche Geschichten kann man lernen und dann kriegt man also sein Highschool-Diplom mit solchen Dingen. Wenn ich also da genügend Kurse belegt habe, dann braucht man das. Aber man braucht nicht Geschichte zu belegen und man braucht keine Fremdsprachen zu belegen und man braucht, wenn man die Grundrechenarten beherrscht, reicht es. So, also das ist die amerikanische Bildung. Ja, man kann gar nicht niedrig genug stufen, wenn man also das Allgemeinwissen des Amerikaners annimmt. Es ist unglaublich, was man da erlebt. Also ich habe mit einem ich war in Pennsylvania, wo ja also auch zum Teil noch die Mennoniten sind oder die Deutschen. Und dann fragt er mich ja, ob ich aus Deutschland komme, ob ich aus der Kirche komme. Die sind ja alle sehr kirchlich. Und dann sage ich, nein, ich sei nicht aus der Kirche. Warum ich ausgetreten sei, habe ich dann gesagt, ja, weil die so mit den Kommunisten zusammenarbeiten, das kommt in Amerika immer gut an oder kam damals jedenfalls gut an. Das stimmt er mir dann ja zu und ich sage, naja, und dann gibt es da natürlich noch so ein paar Dinge wie Evolution und Darwinismus und so, da stimmt ja so einiges mit der Bibel nicht überein. Wieso, sagte der mir, ein Ernstes von Kaufmann, die Welt ist doch vor 6700 Jahren erst durch Gott erschaffen worden. Das hat nämlich so ein anglikanischer Bischof mal ausgerechnet. Man kann ja nachrechnen, so Abraham hat 900 Jahre gelebt und so, steht ja immer drin in der Bibel, wie lange die gelebt haben. Und wenn man die ganzen Erzväter und alles das zusammenrechnet, kommt man also auf bestimmte Zeiten. Und das hat also so ein anglikanischer Bischof mal so vor 300 Jahren ausgerechnet. Und danach ist die Welt also vor 6700 Jahren an 7 Tagen durch Gott geschaffen worden. So, und das glaubt er. Und das ist ein Mann, der macht seine Geschäfte und verkauft Autos und alles Mögliche. Das ist seine feste Überzeugung. Und da kann ich wollte irgendwas mit Dinosauriern sagen, davon hat er noch nichts gehört. Also, ob die nicht vielleicht ein bisschen älter wären, also als 6700 Jahre. Vielleicht wären wir mit den Lindwurmsagen gekommen, dass ja unsere Vorfahren schon, und Siegfried hat ja schon gegen die Dinosaurier gekämpft. Aber naja, gut, lassen wir das mal. Das ist das Durchschnittswissen des Amerikaners. Das heißt, die wissen gar nichts und sie werden beherrscht von Menschen, die ganz genau wissen, was sie wollen. Und die ganz genau die weltpolitischen Bestrebungen kennen. Ja, deswegen hoffe man nicht irgendetwas auf die amerikanische Politik im Zusammenhang mit Deutschland. Kennzeichnet Rumsfeld, muss man sich vorstellen. Der Mann, ebenfalls ein eigentlich Amerika-Deutscher, Rumsfeld, ja, der stammt also, er hat hier sogar irgendwie Angehörige besucht aus irgendeinem Nest hier, wo er herstammt, seine Familie. Wir haben uns gewagt, oder Schröder hat sich erdreistet, kann man schon sagen, das einzig Positive in seiner gesamten Präsidentschaft, dazu muss man noch rechnen, die Freundschaft mit Putin, das beides ist ihm hoch anzurechnen, alles andere ist Mist, das neue Einbürgerungsrecht und das neue Staatsbürgerrecht und alle anderen Geschichten sind schlecht, aber diese Heuschreckengeschichte, dass also beispielsweise Private Investment Firmen hier reingehen können und die Gewinne, die sie nach 3 bis 4 Jahren machen, unversteuert abziehen können, all diese, alles schrödersche Gesetze, also alles verhängnisvoll gewesen, aber ein Gutes hat er gemacht, er hat gewagt zu sagen, nee, Irakkrieg machen wir nicht mit, das ist ein Abenteuer. Und was sagt Rumsfeld? Da gibt es so ein paar Länder, so wie Nordkorea, und wie den Iran und wie Deutschland, die sind gegen uns, aber sonst sind alle für uns. Mit anderen Worten, wir waren blitzartig mit zwei Ländern, die also in der Achse des Bösen stehen, also die ganz Bösen, wo man schon sagt, die haben eigentlich Atomwaffen verdient und wo also Bush auch schon erklärt hat, er behalte sich vor, gegen die auch Atomwaffen als Erster einzusetzen, wenn sie unbotmäßig sind. Mit einer Linie wurden wir da eingereiht. Nur weil wir einmal gewagt haben, an einem Krieg nicht mitzumachen. Den ersten Irakkrieg hatten wir immerhin mit 17 Milliarden noch finanziert. Beim zweiten wollten wir kein Geld geben und wollten auch keine Truppen schicken. Und dann gehörten wir plötzlich zur Achse des Bösen. Deutschland, der treueste Vasall der USA, so hat es der Sicherheitsberater Brzezinski gesagt in seinem Buch. Deutschland sei der treueste Vasall der USA seit 1945 in Europa gewesen. Mit einem Wort, weil wir uns einmal geweigert haben, an einem Krieg der Amis mitzumachen, an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, ja, wofür eigentlich Bush gehängt werden müsste nach den Nürnberger Gesetzen. Ja. Und Blair daneben, ja, der sein Pudel, ja, der also einfach nur, um sich großmächtig zu fühlen, Great Britain ist ja, hat den Zweiten Weltkrieg ja auch verloren, aber trotzdem, sie haben ihre Deutschfeindlichkeit nicht aufgegeben, sie machen immer noch deutschfeindliche Politik. Auch Frau Thatcher hat versucht, die Wiedervereinigung zu verhindern, muss man mal ganz klar sagen, die Frau sieht gut aus, aber politisch gesehen ist sie in der totalen deutschfeindlichen britischen Neigung drin. Die denken immer noch, wir hätten ihnen ihr Empire kaputt gemacht. Haben wir nicht, war Churchill. Churchill, der gesagt hat, er führe einen 30-jährigen Krieg gegen Deutschland, 1914 begann er, 1945 hat er geendet. Und dann ist ihm 1946, nachdem der Krieg zu Ende war, dieser 30-jährige, dann ihm dann eingefallen und sagte, wir haben wohl das falsche Schwein geschlachtet, wäre wohl besser gewesen, gegen die Sowjetunion zu ziehen. Da war es aber zu spät. Und da haben die Amis den Reibach gemacht. Die haben nämlich England gezwungen, die ganzen Kolonien aufzugeben. Indien und, weil die Amis nämlich direkt an die Rohstoffe ran wollten und den britischen Zwischenhändler, den wollten sie gerne ausschalten. Das heißt, der Krieg ist geführt worden von Amerika. Einmal natürlich, weil die Juden das gefordert haben. Zweitens, also aus Handelsneid und um Vollbeschäftigung zu schaffen. Roosevelt hatte 13 Millionen Arbeitslose, wir hatten bei uns keine. Kriegsaufrüstung brachte die Arbeitslosen in die Kriegsindustrie rein. Und dann natürlich auch der dritte Grund, und der wird immer verschwiegen, aber der ist von Roosevelt gegenüber seinen Kabinettsleuten schon 1941 gesagt worden. Der dritte Grund war, das britische Empire muss aufgelöst werden. Wir wollen das britische Empire beerben. Und das kapieren sie nicht. Nicht? Pudel, Blair, der also letztlich an der Leine von Bush führen lässt, der macht heute noch die amerikanische Politik. Und sie sehen nicht, dass sie letztendlich nur noch lächerliches Anhängsel einer imperialistischen Macht sind. Das heißt, wir können sehen, dass wir vom Westen wirklich nichts, aber auch gar nichts zu erwarten haben. Und dann gucken wir uns mal an, wie sieht's in Russland aus? Können wir überhaupt, wenn wir im ganzen Westen letztlich keine verlässlichen Freunde haben, können wir überhaupt mit Russland uns vereinigen? Ist da nicht viel zu viel Hass? Die Russen haben etwa 20 Millionen Opfer im Zweiten Weltkrieg gehabt. Ist da nicht vielleicht so viel Widerstand, Widerspruch gegenüber Deutschland, so viel Feindschaft durch die Propaganda Ehrenburg oder so aufgehäuft worden, dass es da aus ist, vorbei ist? Und da muss ich sagen, ich selbst bin auch in Moskau und St. Petersburg gewesen. Mir ist nirgendwo auf Einladung von russischen Nationalisten, von Wladimir Avdijew, der im Übrigen Hans-F.K. Günther, der Mann des Nationalsozialismus ins Russische übersetzt, wird dort also auch groß diskutiert. Und sie haben auch Rieger ins Russische übersetzt. Also das kann ich dann auch sagen, einmal ein Aufsatz von mir über die Willensfreiheit, die sind ja philosophisch interessiert, aber dann auch außenpolitische Aufsätze von mir und interessierten sie sehr. Einmal einerseits einen über den Afghanistan-Krieg, einen über Kampf der Kulturen. Mit dem Bemerken, die dann sind erst ins Internet gesetzt worden, dann sind in zwei russischen Zeitungen veröffentlicht worden und dann wurde mir erzählt, dass sie auch hinter den Kremlmauern wahrgenommen wurden. Was auch immer das heißen will, wer das da auch immer gelesen hat, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist es so, ich bin dort eingeladen gewesen in Russland. Ich bin in der Duma gewesen, das heißt im russischen Parlament, wo man nur mit Sonderausweis reinkommt. Und ich habe dort mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des geopolitischen Ausschusses des russischen Parlaments gesprochen, der von der Schirinowski-Partei stammt. Und wir haben dann also alle außenpolitischen Probleme in 2 Stunden angesprochen und wir waren zu 95% einer Meinung. Warum? Ich habe denen so ein bisschen dargelegt, was unsere Probleme sind. Ich habe sie ja schon dargelegt, warum wir als Deutsche eigentlich angewiesen sind auf einen starken Partner im Osten, auch Ostpreußen, auch also das polnisch besetzte Ostpreußen, Westpreußen, Oberschlesien, Sudetenland, auch das wird mal geregelt werden. Ich sage immer, zitiere immer wieder Lincoln, nichts ist endgültig geregelt, was nicht gerecht geregelt ist. Das letzte Mal brauchten wir 14 Tage für die Polen, das nächste Mal brauchen wir nur 3. So, also der Punkt ist, das muss man ganz klar sagen, die Polen sind deutschfeindlich bis auf die Knochen, die Tschechen sind deutschfeindlich bis auf die Knochen, die Polen müssen mögen die Russen nicht und die Russen mögen die Polen nicht. Ja, und das sind also Anknüpfungspunkte, das merkt man da überall. Die müssen ja eigentlich unendlich dankbar sein, die Polen, dass sie jetzt also von Stalin letztlich das ganze Ostdeutschland auf dem Tablett serviert bekommen haben. Das ist aber ein Punkt, den Sie überhaupt nicht kennen. Sie stationieren, lassen jetzt da Truppen stationieren, Sie sind in die NATO reingegangen, Sie bilden also eine totale Bedrohung von Russland. Das heißt also, die Frage Ostdeutschland wird nochmal auf dem Tapet sein. Und wenn sich Russland und Deutschland da einig sind, dann wird sich also Polen und Tschechien nicht dagegen sträuben können, dass diese urdeutschen Gebiete wieder zurück ans Reich kommen. Das muss man ganz klar sagen. Sie wissen ja, Sie haben ja die Entschließung. Und Ausgangspunkte dafür sind da. Russland hat einerseits China in Sibirien. Und da gibt es zwar im Augenblick noch ein gemeinsames Interesse gegen die einzige Supermacht USA. Das ist die einzige Weltmacht, die wir im Augenblick haben. Aber langfristig gesehen, Russland muss seine Rohstoffbasen verteidigen. China will Rohstoffe haben. China hat zu wenig Rohstoffe. Die Chinesen sickern über die Grenzen ein. Es gibt schon Millionen Chinesen in Sibirien. Bald gibt es da mehr Chinesen, ähnlich wie in den USA. Es in Kalifornien bald mehr Mexikaner gibt als sonstige Amerikaner. Ähnlich ist es also in Sibirien, dass dort also eine chinesische Landnahme stattfindet. Und irgendwann wird es dort zu Krisen kommen. Es ist am Ussuri schon geschossen worden. Khrushchev hat schon 1955 gesagt zu Adenauer, ihm mache China ein ganz großes Problem. Wir sind nie darauf eingegangen. Wir hätten ja 1955 schon die Wiedervereinigung haben können. Und wenn Adenauer von den Bundesdeutschen als großer Deutscher bezahlen wird, ist natürlich schwachsinnig. Adenauer hat gesagt 1955, ich bin der einzige deutsche Staatsmann, der eine Westintegration eines Teils seines Landes der Wiedervereinigung vorzieht. Wir hätten genauso wie Österreich 1945 die Wiedervereinigung kriegen können, hätten wir von Khrushchev 1955 die Wiedervereinigung bekommen können. So, Adenauer hat es verhindert. Er wollte ein Rheinbund Deutschland, was sich an Frankreich anschließt. Er hat also Berlin, die ganzen Protestanten, dieses alles das hier, was da im Osten sitzt, das hat er also nicht geschätzt. Das heißt also, wir hätten schon vernünftige Beziehungen zu Russland haben können ab 1955. Und als jetzt die Sowjetunion zusammenbrach und als plötzlich die ganze Bedrohung weg war und als plötzlich die roten Truppen nicht mehr an der Elbe standen, die sowjetischen Truppen, da ist natürlich eine ganz andere Basis für eine Zusammenarbeit auch gegeben. Das muss man dann ganz klar sehen. Russland selbst ist enorm geschwächt aus diesen Entwicklungen hervorgegangen. Wir selbst sind also letztendlich wirtschaftlich immer noch eine große Macht und wir ergänzen uns wirtschaftlich ideal. Wir haben die Technologie, wir haben die Organisation und die haben die Rohstoffe. Das heißt, das beides zusammen ist unschlagbar. Und sie haben die riesige Landmasse. Wenn die beiden größten Völker auf dem Kontinent, die Deutschen mit 80 Millionen, die Russen mit 140 Millionen, wenn die zusammen sind, ja, dann kann keine Koalition, dann können nicht die Amis zusammen mit den Tommies und mit den Franzosen oder sonst was uns hier irgendwo reinspucken. Ja, dann ist es so, dass wir in Europa letztlich die Verhältnisse schaffen können, die wir wollen, dass wir auch innenpolitisch die Verhältnisse uns schaffen können, die wir wollen. Man kann zwar meckern gegenüber Putin, aber sie führen keinen Krieg, um da jetzt also meinetwegen die Oligarchen, wie es so schön heißt, wieder einzusetzen. Alle diese Leute, diese Typen, die da also entweder nach Israel emigriert sind oder nach Moskau emigriert sind oder die im Gefängnis sitzen wegen Steuerhinterziehung, ja, bei uns sitzen sie, die Haffer-Brüder sind nicht ins Gefängnis gekommen, nein, natürlich nicht, gehören auch zum selben Volksstamm an, haben also riesen Schiebereien gemacht und so weiter, Anleger betrogen bis zum geht nicht mehr, die kriegen Bewährung, das ist klar. Und ein Friedmann natürlich, der braucht sich auch nicht vor Gericht zu verantworten, wo die Presse vielleicht wäre, da wird das mit Strafbefehl erledigt. Wobei dann sein Vermögen, Monatsvermögen angesetzt wird mit 3.000 Euro, das hat der in einer Nacht verballert mit den Prostituierten, die er da hat. Und da hat man ihm geglaubt, dass er also nur ein Monatsvermögen von 3.000 Euro hätte. In Russland geht man mit Herrschaften wie Friedmann oder den Haffer-Brüdern anders um. Ja? Da haben die Russen nämlich wenig Verständnis dafür, dass also ein kleines Völkchen sich dort also auf Kosten der gesamten Sowjetunion bereichert. Und es ist ja so gewesen, Jelzin hat 20 Millionen abgekriegt Und dann haben die Berezovsky ja 3 Milliarden gemacht. Ja? So sieht die Geschichte aus. Das heißt, ein bisschen was hat er dann also in Westen und auf Schweizer Banken verschoben von den ganzen Reibach. Und ansonsten ist das russische Volksvermögen, die Gasvorräte, die Erdölvorräte, die Nickel, die ganzen Gruben, die sind also an diese sogenannten Oligarchen gegangen. Die haben dann von Warburg oder von Rothschild haben die ein paar Millionchen gekriegt. Da wurden ein paar bestochen und dann kriegten sie plötzlich da also für ein Appel und ein Ei die russischen Bodenschätze. Und Putin macht das sehr geschickt und sehr gut rückgängig. Und deswegen wird gegen ihn geschossen. Darüber muss man im Klaren sein. Nicht deswegen, weil die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Die Meinungsfreiheit ist in Russland nicht eingeschränkt. Ja? Und nur mal, um einiges zu sagen vom Klima, was in Russland herrscht. Also ich bin ja fast vom Glauben abgefallen. Also ich gehe da durch die Straßen, was sehe ich da? Steht da also eine Scharnhorst, ein Modell der Scharnhorst in so einem Modellbauladen, natürlich mit Hakenkreuzflagge, ne? Wenn das bei uns stehen würde, da würde sofort der ganze Laden leer geräumt und der würde 25.000 Euro Strafe kriegen, so ist es hier schon passiert. Also auch selbst bei auf Modellen dürfen keine Hakenkreuze gezeigt werden. Man könnte dann ja das Gefühl haben, dass das also eine gute Wehrmacht sei und dass die Wehrmacht unter diesen Gedanken gekämpft habe. Also völlig absurd eigentlich. Wie gesagt, in Russland gesehen. Und dann noch mehr, ich gehe da in den Modellbauladen rein. Was sehe ich da? So ein Modellbaukasten. Ich gucke auf den Kreis. Ich habe ihn mir gekauft. Ich kann es beweisen. Made in USSR. Also noch zu Sowjetunionszeiten gemacht. Ich war relativ kurz danach da. Nach dem Zusammenbruch. Made in USSR. Und was sieht man da? Einen deutschen Panzer III, der da also auf dem Kartondeckel fährt und gerade einen russischen Panzer in Flammen geschossen hat. Da wurde ein deutsches Panzermodell, gleich so, wie man das bei uns machen würde. Wenn wir das also so national machen würden, also natürlich der deutsche Panzer hier im Angriff gezeigt und der hat gerade einen russischen Panzer umgenietet. Nicht der deutsche Panzer brennen, sondern der russische Panzer brennen. Und dann das allerletzte, ich gehe mit Wladimir Avdijew, gehe ich durch die russische U-Bahn da. Also die U-Bahn ist wirklich ein Gedicht, da ist alles Marmor und da ist alles ist sauber und sonst was. Also wenn man unsere U-Bahn sieht, man könnte in der U-Bahn übernachten, man könnte ein Feldbett aufstellen. Also das ist so wunderschön, die Moskauer U-Bahn. Ein Traum. Ich gehe da durch die U-Bahn, da steht also so ein kleines Mütchen, da hält so eine russische Zeitung hoch, also wirklich so um die 70 herum, ärmlich angezogen. Wladimir geht also hin, gibt ihm ein paar Rubel in die Hand, schlägt das Blatt auf, Riesenbild von Adolf Hitler drin. Er sagt, das ist die Zeitung der russischen Nationalsozialisten. Ich sage, was? Und die steht hier in der U-Bahn, wo hier zigtausend Linke und was weiß ich vorbei, das hielt die hoch, das hatte die nicht versteckt hinterm Rücken. Die hielt das Ding so hoch. Ja, sagt sie, wir haben hier Meinungsfreiheit. Jeder kann ja seine Meinung sagen. Kommunisten, Nationalsozialisten, ist alles frei. Ja? Und die werden zum Teil von der Polizei natürlich, also auch Skinheads oder so, werden geschützt. Da war gerade jetzt so ein Fernsehbericht da auch. Ich weiß es also auch selbst von Russen selbst. Die säubern da im Augenblick ihre Märkte. Das heißt also, die haben da natürlich auch Gastarbeiter, wie es so schön heißt, Tadschiken und Tschetschenen und sonst was, die da auf den Märkten in Russland sind. Und da gehen die Skinheads bei und machen diese Märkte platt, also diese Stände platt von denen. Und die Polizei sitzt 15 Meter dabei und guckt sich das an und fragt dann hinterher, ob ein Schaden entstanden sei beim Dings. wenn alles platt ist, ob da ein Schaden entstanden sei. So, bei uns wäre das natürlich anders. Da würden Sondereinheiten gebildet, da würde der gesamte Markt abgesperrt, da würden sämtliche kontrolliert und die Leute würden sofort erstmal in U-Haft genommen, die das gemacht haben. In Russland sieht das anders aus. Putin hat jetzt ein Gesetz gemacht, dass nur noch Russen auf den Märkten stehen dürfen. Das heißt, ihnen wird die wirtschaftliche Basis entzogen. Und wenn ich jetzt mal St. Petersburg ist die weißeste Stadt Deutschlands, da kann man nach Stockholm gehen oder Göteborg oder Malmö oder ich weiß nicht, Tromsø oder was weiß ich, da sind viel mehr farbige, dunkelhäutige Menschen als in St. Petersburg. Die weißeste Stadt Europas, die ist auch durch den Krieg wenig zerstört worden, muss man sagen, wir waren ja nur an den Außenbezirken dran, der gesamte Kern ist noch da, die schönste Stadt Europas nach meiner Meinung und die weißeste Stadt Europas, muss man sagen, auch. Und in Moskau auch. Ich habe in fünf Tagen einen einzigen Neger gesehen in Moskau. Ein paar Mongolen habe ich gesehen, einen einzigen Neger, sonst nichts, muss ich sagen. Gut. Jetzt einige Dinge, die zwischen uns stehen, das muss man also ganz klar sagen, das muss man aussprechen. Es ist also 1945, man soll das auch nicht unter den Tisch reden. 1945 hat es entsetzliche Dinge in Ostdeutschland gegeben, was die Flüchtlinge angeht. Das ist bei der Flucht ja nur verniedlicht worden in diesem komischen Film. Wie das also immer so ist, wir sind natürlich alle schuld und das ist alles Rache gewesen und das ist natürlich ganz natürlich, das ist nicht Rache gewesen, das ist ja Ehrenburg gewesen. Das heißt also, der jüdische Mordhetzer, der die sowjetische Armeen aufgehetzt hat, der behauptet hat, unsere Soldaten hätten vergewaltigt in der Sowjetunion und gesagt hat, brecht den Rassenhochmut der germanischen Frauen, tapfere Rotarmisten. Das heißt, es hat diese Aufhetzung gegeben. Nun ist es allerdings so, dass selbst wenn so eine Aufhetzung kommt, muss man das ja nicht machen. spielte dann der Alkohol eine große Rolle, dass die wirklich unkontrolliert sind, wenn sie viel Alkohol getrunken haben. Die meisten Vergewaltigungen hat es gegeben unter Alkoholrausch. Nächsten Morgen haben sie dann den Kindern der vergewaltigten Frauen haben sie dann also Schokolade geschenkt. Dieselben Leute. Also das ist diese Geschichte. Und man muss auch sagen, es war ein Unterschied zwischen den Kampftruppen einerseits oftmals und den russischen Kampftruppen einerseits und den Mongolen. Das heißt also, die Mongolen selbst scheinen also sehr viel gemütsarmer zu sein. Das muss man also sagen. Man sieht das schon bei den Eskimos beispielsweise. Bei den Eskimos ist es früher Sport gewesen, bevor sie zivilisiert wurden, dann also auch andere Dörfer zu überfallen und die Frauen zu vergewaltigen. Die haben die dann anschließend auch ermordet. Ja? Also damit da nicht unerwünschte Kinder kamen. Und so ähnliche Vorstellungen, also wenn man da mal Schilderungen sieht, dann sind es also oftmals mongolische Truppen gewesen, die dort also diese Exzesse gemacht haben und diese Vergewaltigung gemacht haben. Das ist da und es gibt in Russland durchaus welche, die dort auch Scham empfinden und Schuld empfinden. Die überwiegende Meinung ist, Krieg ist immer grausam, Krieg ist immer schrecklich, lasst uns in die Zukunft gucken. Und das ist also halt der Punkt, wir können das nicht, wir müssen es wissen und es soll auch erwähnt werden und es soll nicht totgeschwiegen werden, es ist da. Und das ist also eine Schande letztendlich, aber es darf die Zukunft nicht verstellen. Wir müssen politisch strategisch denken, wir müssen uns überlegen, mit wem können wir zusammenarbeiten und das ist nur die Sowjetunion. Das ist das eine. Und dann gibt es eben drei Punkte, die wir haben als Probleme. Erstens sogenannte russische Mafia. Die sogenannte russische Mafia besteht, wenn man sich die Namen ansieht, häufig aus Leuten, die einer kleinen orientalischen Minderheit in Russland angehört haben und sich dann also teilweise umbenannt haben. Und die sind also ein großes Problem. Die kommen als sogenannte Kontingentflüchtige rein. Über 200.000 sind reingekommen aufgrund eines Genscher-Abkommens damals, obwohl sie in Russland ja nicht verfolgt werden. Das ist klar. Sie haben dort alle Freiheiten, sie können auswandern. Warum sie hier reinkommen? Obwohl sie weder Asylbewerber sind, noch sind sie Volksdeutsche, die hätten recht, das ist nicht einzusehen. Und die Volksdeutschen, da lässt man Leute da, die selbst einen Sprachtest seit 3 Jahren positiv bestanden haben, die dürfen nicht hier rein. Aber jeder Jude kann, der kein einziges Wort radebrechen kann oder nur so 2, 3 Worte Jiddisch, der darf hier reinkommen in die Bundesrepublik. Und über 200.000 sind, wie gesagt, schon gekommen von diesen Juden. Und ein Großteil davon fällt der Sozialhilfe zur Last. Für die sind zum Teil Wohnungen gebaut worden, Häuser gebaut worden. Die konnten sie dann mit 10.000 Mark Begrüßungsgeld kaufen. Sind da skandalöse Dinge passiert, will ich nicht alles erwähnen. Aber das ist ein Problem. Wir müssen mit Russland uns einigen, dass diese Auswanderung nur nach Israel erfolgt. Wir wollen sie nicht. Angeblich haben wir ja 6 Millionen Juden ermordet. Dann sehe ich nicht ein, warum die Leute sich in Gefahr begeben und hierher kommen. Sie sollen doch dann lieber nach Israel gehen, ja? Das ist die eine Sache. Die zweite Geschichte ist Ostpreußen. Wir haben das schon angesprochen. Das nördliche Ostpreußen ist unter russischer Besatzung. Und da ist es so, dass Russland eigentlich auch nicht genau weiß, was sie damit machen wollen. Für 10 Milliarden Mark hätten wir seinerzeit Nordostpreußen zurückkaufen können. Genscher hat das abgelehnt, weil die Polen das nicht wollten und die Litauer das nicht wollten. Also es ist ein Wahnsinn. Man muss sich mal vorstellen, der hat sein Eid gebrochen. Er ist ja eigentlich verpflichtet. Und weil das Reich fortexistiert, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, ist es ein Teil des Reiches und er wäre verpflichtet gewesen, dieses Angebot anzunehmen. Das heißt, wir hätten Nordostpreußen für 10 Milliarden kriegen können, da hätten wir den russischen Schuldenerlass gemacht, dann wäre das Thema durch gewesen. So hat man nicht gemacht, das heißt, die Russen haben eigentlich gar kein großes Interesse. Und wenn man dort spricht, ich habe verschiedene gesprochen, die dort in Russland waren, dann fragen die immer nur, wenn man sagt, ja, wie sieht's denn mal aus, wollt ihr unbedingt hier bei Russland bleiben, dann ist ja sowieso abgetrennt so ein bisschen, da sagen sie, wenn wir hier bleiben dürfen, wir als Russen, und nicht vertrieben werden, dann morgen, kommt morgen, ja, übernimmt hier morgen die Herrschaft, weil die Deutschen natürlich mehr Ordnung schaffen, weil da natürlich auch zum Teil Mafia-Strukturen sind, das wollen sie alles nicht, die Deutschen schaffen Ordnung, die Deutschen bauen auf, das heißt also, die russische Bevölkerung Nordostpreußen ist dafür, dass das also wieder, es gibt auch eine große Bewegung, die sagt, das soll wieder Königsberg heißen, nicht Kaliningrad, die sind dafür, dass da eine deutsche Regierung hinkommt. Und man könnte das als ein gemeinsames Gebiet sehen, so ähnlich wie das Saarstatut 1955 von Adenauer vorgesehen war. Eine deutsch-französische Regierung über das Saarland war da natürlich völliger Unsinn, weil da kaum keine Franzosen wohnten. Aber für Nordostpreußen würde sich das anbieten, ein Freihandelsgebiet. Es gehört zu Russland, es wird als autonome Republik eingetragen und wird gemeinsam letztlich verwaltet von Deutschland und Russland, sodass wir dort eine gemeinsame Basis haben für die Zusammenarbeit. Das verbindet uns dann immer, da sprechen wir schon immer, da kommt man schon nicht im Gegensatz. Warum? Wir haben uns gehört zusammen ein Stück Land. Ja? Das heißt also, das wäre eine vernünftige Sache. Ich habe dort mit dem im geopolitischen Ausschuss das also angesprochen, fand er eine sehr interessante Idee, war auch nicht dagegen. Da hat er nicht gesagt, nee, das ist ein Teil von Mütterchen Russland oder so etwas. Die Russen sind sehr philosophisch interessiert. Und ich sage, wissen Sie, die Heimat von Kant, da wo Kant gelehrt hat, in Königsberg, da spricht jeder Stein, spricht da Deutsch. Ja? Das muss irgendwie gemeinsam gemacht werden. Und da stimmt er mir völlig zu. Und der dritte Punkt ist die Beutekunst. Das wird bei uns auch immer hochgespielt. Man versucht hier in dieser Presse, die jüdisch dominiert ist, versucht man immer gegen Putin zu schießen. Man sieht das überall. Putin hat uns ein Riesenangebot gemacht, ein herrliches Angebot. Wer seine Rede im Bundestag gesehen hat, auf Deutsch gehalten. Kein Franzose hat jemals im Bundestag eine deutsche Rede gehalten. Kein Amerikaner hat im Bundestag eine deutsche Rede gehalten. Ja, Putin hält in einem klassisch guten Deutsch, hält er also eine Rede im deutschen Bundestag. Macht uns Avancen, sagt also die große Sprache von Goethe und Schiller. Das hören wir von unseren Leuten nicht. Nein, was hören wir da? Grünen-Abgeordneter hat gerade gesagt, also Polen solle bis Frankreich reichen. Ja, also das ist deren Auffassung. Wir hören also von Putin, von der großen deutschen Sprache, von der verehrenswürdigen Sprache. Seine Kinder, Putins Kinder, gehen auf die deutsche Schule in St. Petersburg. Ja, die werden deutsch erzogen. Das muss man sich mal vorstellen. Und einen solchen Staatspräsidenten haben wir dort und da nehmen wir die Chance nicht wahr. Merkel erhebt die Hand und sagt, Putin müsse aber da Morde aufklären. Ich frage Herrn Putin, was ist mit diesem komischen Typ da, der da seine Plutoniumvergiftung hat passiert. Der vielleicht hat er mit Plutonium handeln wollen. Wir wissen das doch gar nicht. Ja, aber jetzt, das wäre genauso, als wenn ich Frau Merkel, was ist denn mit den Morden an volkstreuen Menschen? Wieso klären Sie die nicht auf? Ist genauso abwegig. Ja, man kann doch einem Staatspräsidenten nicht sagen, so und so. Mit anderen Worten ist so suggeriert worden, Putin ermordet da irgendeinen. Oder diese komische Frau da. Sicherlich hat die irgendwann auch mal Putin kritisiert, aber seit einem halben Jahr saß sie am Tschetschenenproblem. Und sie war, so wie alle Russen eigentlich, antitschetschenisch. So, das bedeutet also, sie war kritisch gegenüber den Tschetschenen. Und vielleicht war es ein Tschetschene, der sie umgebracht hat. Wissen wir doch gar nicht. Aber da wird einfach unterstellt, Putin habe etwas damit zu tun. Ja? Nur um einfach Stimmung zu machen. So, da sitzt ein Mörder da oben. Ne? Fehlt nur noch, dass er Teppichbeißer ist. Ja? Das passt dann noch so in das Programm mit rein. Der ganzen Geschichte. Putin ist der wichtigste Staatsmann auf dem europäischen Kontinent. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und Putin ist deutschfreundlich. Und was Besseres kann uns nicht passieren. Aber das, was Putin denkt, und das ist das Schöne, man kann sagen, Herr Putin ist nur noch ein paar Jahre dran. Ich hoffe, er regiert da noch möglichst lange und die Verfassung wird geändert. Aber das ist nicht nur Putin. Das ist insgesamt die Meinung. Ich habe, wie gesagt, dieses Fernsehinterview dort gehabt. Ich habe in Russland, man muss sich das mal vorstellen, in der Duma, in der Bibliothek der Duma, im Büchershop da, Bücherladen. Wen treffen wir da kurz? Schuganow, Chef der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Ich werde Schuganow vorgestellt. Hier ist ein nationalistischer Deutscher, aber kein antirussischer Deutscher. Das fand Schuganow interessant. Wir haben uns unterhalten über Dolmetscher, der konnte kein Deutsch und ich konnte kein Russisch, aber das lief sehr gut. Wir haben uns prima verstanden und haben Shake Hands gemacht. Es hat leider niemand auf den Auslöser gedrückt, dann hätte ich dem Herrn Aden, der uns hier mal fotografiert hat, und seiner Antifa-Mann ein schönes Bild zeigen können. Rieger und Schuganow im freundschaftlichen Gespräch. Also der böse Nazi-Anwalt und der Chef der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Also das ist die Einstellung da, das ist eine Offenheit, das ist eine Freundlichkeit. Die sind patriotisch und es hat mich sehr berührt, muss ich sagen, in St. Petersburg. Die haben so ein Befreiungsdenkmal, was natürlich viel besser ist und viel schöner ist als alle Denkmäler bei uns. Ne? Also na gut, ich freue mich, dass die bei Holocaust-Denkmal das so bescheuert hingemacht haben und da einfach nur so ein paar, normalerweise liegen diese ganzen Betonbrocken, da könnte man noch ein paar mehr holen, vor Sylt liegen die alle. Die sollen als Wellenbrecher dienen. Also ich sage jetzt mal, das ist ja kein eindrucksvolles Denkmal, aber in St. Petersburg haben die ein eindrucksvolles Befreiungsdenkmal, die sind ja eingeschlossen gewesen und an der Stelle, wo sich die ausbrechenden und einströmenden Truppen dann 1943 vereinigt haben, da hat man also eine wunderschöne, so einen Rundkreis gemacht und eingetieft und natürlich klassische Figuren auch und eine trauernde Mutter und jedes Brautpaar fährt dorthin und die Braut legt ihren Brautstrauß dort also nieder für die Gefallenen. Ja, das vergleiche man mal mit der Einstellung bei uns der Gefallenen, wo also Desertörsdenkmäler aufgestellt werden, wo aus den Kirchen die gefallenen Dinger rausreichen. Das ist eine ganz andere Haltung, eine Haltung, die mich wirklich berührt hat. Wenn man da sieht, also eine Frau im Brautkreis mit dem Brautschleier noch und so weiter, die ihren Brautstrauß dorthin niederlegt. Ja, ich habe es selbst gesehen und das ist eindrucksvoll. Die Russen sind sehr patriotisch, sie sind sehr national, sie halten überhaupt nichts von den Juden, sie halten überhaupt nichts von den Polen, sie halten überhaupt nichts von den Tschechen. Ja, und sie sind in großen, großen Zügen deutschfreundlich. Ich habe keinerlei Gegnerschaft, Widerstand auch in der Bevölkerung gesehen, wenn man sagte, man ist Deutsche. Und dieser Geheimdienstoffizier, der also Übersetzer war des russischen Fernsehens, im Übrigen Staatsfernsehen, also gehört praktisch Gazprom, nicht offiziell Staatsfernsehen, dem habe ich auch gesagt, wissen Sie, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Fernsehen ist privat, dann ist es aber auch nicht demokratisch, sondern dann gehört es irgendwelchen Geldgebern und diese Geldgeber bestimmen, was da ist. Oder es ist staatlich und wenn es staatlich ist, dann kann der Staat eben dafür sorgen, dass die staatlichen Eigeninteressen bestimmt werden. Mir ist also ein Verhältnis wie in Russland, wo der Staat einen relativ großen Einfluss auf die Medien hat, ist mir sehr viel lieber, weil dadurch natürlich die völkischen Interessen viel besser wahrgenommen werden. Also ich bin interviewt worden quasi vom Gazprom-Fernsehen, um das mal so zu sagen, quasi staatliches Fernsehen. Ich habe schon eine Reihe Interviews gemacht in meinem Leben, ich habe nie ein so freundschaftliches Interview gehabt. Die Leute haben sich darum gesorgt, dass ich auch ins rechte Bild sitze. Da die eine Kulisse war nicht so gut, nee, ich sollte lieber hinter dieser Bergkulisse sein. Dann wurde da ein bisschen was gemacht noch, Riga heizt den Ofen an und so ein paar Geschichten so. Also er ist nicht nur ein Mann des Geistes, sondern er kann auch ein Mann der Tat, nicht? Er heizt also in so einer Tiroler Bauernstube den Ofen an. All solche Dinge, alles auf deren Wunsch, ja? Weil sie mich also in mein möglichst gutes Bild setzen wollten, die Fragen also außerordentlich freundlich und sie waren eben interessiert, sie wussten, dass ich mich eingesetzt hatte. Ich habe einen Aufsatz geschrieben, wie gesagt, Deutschland und Russland von einem nationalen Deutschen ausgesehen, der also viel diskutiert ist, auch im russischen Internet und dann zu entsprechenden, auch zu diesem Interview dann geführt hat, weil die das einfach interessiert. Und er sagt, wir sind so aufgeschlossen wie diese ganzen Dinge, wir wollen die Wahrheit wissen, wir sind die ganze Zeit belogen worden, jetzt wollen wir die Wahrheit wissen. Und deswegen hören wir uns natürlich auch die Dissidenten an, diejenigen, die etwas andere politische und historische Auffassungen haben als die offizielle Meinung. Also es war wirklich großartig. Und er hat mich gleich gefragt, warum wandern Sie nicht nach Russland aus? Bei uns hätten Sie die Freiheit, die Meinungsfreiheit. Also ihm so ein bisschen was über Holocaust und dass ich schon bestraft war, weil ich einen Beweisantrag gestellt habe und ähnliche Dinge. Da schüttelt er nur den Kopf und sagt, in Russland unmöglich. Es gibt ja auch einen, den Graf, der ist ja in Moskau, hat da politisches Asyl bekommen, weil er also mit seinen Holocaust-Forschungen verfolgt worden ist hier im Westen. Also da ist die Zukunft, die deutsche Zukunft, das muss man mal sehen. Und wir hier sind zusammengekommen, und damit möchte ich jetzt also auch schließen, wir sind zusammengekommen, um etwas dazu zu tun. Diese Verbindung, diese Rufe, die von Russland schon gekommen sind und im Bundestag ungehört verhallt sind, diese Rufe aufzunehmen, diese Rufe wiederzugeben, eine gute, vernünftige Plattform zu schaffen, damit dann auch außenpolitisch alles bereitet ist, wenn wir es wieder haben, wofür wir alle kämpfen und was wir einmal wiederbekommen werden, unser deutsches Reich.